Magazin. Mein Name ist Rico Lippi und ich freue mich sehr, euch wieder mal recht herzlich zu einer neuen Folge des Podcast-Magazin begrüßen zu dürfen. Zur heutigen Folge begrüße ich auch recht herzlich Michael Mertens.
Grüezi, hallo, moin moin.
Wir werden gleich Michael noch sehr detailliert vorstellen, aber zuerst möchte ich noch das restliche Team vorstellen. Einerseits begrüße ich natürlich Martin Rechsteiner, unter dem Namen bekannt Poughkeepsie.
Der ist nicht da. Oder?
Ah ja, der ist ja gar nicht da. Ah ja. Der ist ja in den Ferien, nämlich in den Bündner Bergen. Der braucht dringendst Ferien von uns. Er erträgt uns einfach nicht mehr. Aber deshalb senden wir ihm ein herzliches Allegra in den tiefen Süden der Schweiz. Und als nächstes begrüßen wir Seven Hawk, bekannt unter Raiden. Ach nee, der ist ja auch nicht da. Der hat einen riesen Stress mit seinem Jira. Und deshalb senden wir ihm herzliches Piep Piep in den Server. Aber jetzt zu den Leuten, die hier sind, nämlich Tobi Hildebrand. Hallo, Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, hallo.
Weil wir ja heute sehr kleines Team sind, haben wir auch noch Verstärkung bekommen, nämlich Amadeo Weges, bekannt als Paravan.
Ja, schönen guten Abend aus Zürich.
Bin ich wenigstens als Schweizer nicht immer ganz allein, das finde ich gut.
Darum habe ich es gesagt.
Die meisten unserer Mitglieder der Podunion, die werden dich bereits kennen ab der Seite und ab deinem Podcast, aber es wird vielleicht einen darunter haben, der dich noch nicht kennt. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du genau? Was machst du eigentlich?
Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zum Podcasten gekommen, vor etwa 2 Jahren. Ich bin Ingenieur vom Beruf und mich interessiert alles Technische. Da hat mich mal irgendwie die Frage gepackt, wie entsteht eigentlich ein Podcast von A bis I wie iTunes? Also wie geht das Ganze vor sich? Und ich mache das gerne konkret. Und weil es über mich selber persönlich keinen spannenden Podcast geben würde, habe ich eines meiner Hobby genommen. Das ist das Geocaching, also die elektronische Schnitzeljagd mit GPS und Internet, und habe dazu den Schweizer Geocaching-Podcast erfunden. Ja, und habe mal das gedacht, so, ich probiere das ja mal aus, nur zum Lernen, und habe das von Anfang an gekündigt, es seien nur mal 5 Folgen geplant, und das Echo war dann sehr gut, erstaunlicherweise, und ja, jetzt bin ich irgendwie bei Folge etwa 4, 35, die jeden Monat von mir gemacht wird zum Thema Geocaching in und um die Schweiz. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
Aha, sehr interessant.
Und ja, komme aus Zürich, aber im Zeitalter des Internets spielt es keine Rolle, wo man zu Hause ist. Also ich habe auch schon gepodcastet aus Norwegen, aus meinen Ferien im letzten Jahr, und habe dann von einer einsamen, so kleinen idyllischen Hütte am Fjord, habe ich meine Aufnahmen gemacht, am PC geschnitten, und als ich wieder mal im Hotel war, war dann der Podcast online. Das finde ich auch noch ganz spannend.
Und wir sitzen in der gleichen Stadt und haben uns trotzdem noch nie live gesehen. Die liebe Technik.
Genau.
Dann kommen wir als erstes zu dem Feedback der letzten Folge. Für alle, die es nicht gehört haben, was ich natürlich nicht hoffe, Markus und Stefan von Real Life Radio zu Gast. Diese Folge ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Wir hatten überdurchschnittlich viele Downloads und auch Real Life Radio hat doch einige Anmeldungen bekommen. Einerseits haben wir von I24N und vom Geiststreicher die Mitteilung bekommen, dass sie die Folge gehört haben. Was uns natürlich jetzt von beiden eigentlich interessieren würde, wie habt ihr sie gefunden? Und das würde uns eigentlich nicht nur von diesen 2 Leuten interessieren, eigentlich auch von allen. Und vielleicht hier noch ein kleiner Tipp. Wir würden euch nicht böse sein, wenn ihr uns ein Feedback schickt. Mach doch bitte. Gut, aus dieser Folge, die wir letztes Mal hatten, ist auch die Idee Swiss Podcast Days auf Real Radio entstanden. Das war die Idee, dass wir da mal einen schweizerischen Tag machen. Das gab einiges an Diskussionen, nämlich es gab einige Leute, die fanden, ihr kapselt euch wieder ab und das ist nationalistisch und. Empfinden wir nicht so, aber kann man diskutieren. Was uns ein bisschen oder mich vor allem ein bisschen frustriert hat, ist, es haben sich noch sehr wenig Schweizer Podcasts gemeldet, die das gut finden oder die das nicht gut finden oder irgendein Feedback gegeben haben. Darum hier nochmal den Aufruf an alle Schweizer Podcaster, meldet euch, damit wir diesen Swiss Podcast Day auf Real Life Radio organisieren können. Habt ihr noch irgendwelche Feedbacks zur letzten Sendung gehört oder habt selber noch Feedbacks?
Ich habe selber Feedback hinterlassen. Wie gesagt, ich höre da aufmerksam zu und wenn mir da gerade was spontan einfällt, dann hinterlasse ich auch den Kommentar. Und eben gerade das mit dem Relay für, Radio. Ich bin nicht ein Mega-Podcast-Hörer, aber ich denke, ich sehe viele Podcasts, höre in viele rein. Und das Lustige für mich war, dass ich dieses Radio noch nie gehört habe. Also das ist Thema von mir und nicht von allen. Also, aber einfach, das war auch meine Bedenken, dass man, muss man zuerst das Real-Life-Radio bekannt machen, um dann überhaupt den Swiss Podcast Day durchführen zu können. Huhn- oder Ei-Problematik, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Und da wir ja diese Huhn- und Ei-Problematik haben, gehe ich ja davon aus, dass du dich jetzt gerade angemeldet hast, oder?
Ich habe mich noch nicht angemeldet.
Aber nein auch. Wie kannst du nur?
Es ist auf der To-Do-Liste, aber eben so zwischendurch, vor allem tagsüber und so weiter, habe ich noch andere Verpflichtungen als zu podcasten.
Also spätestens am Montagmorgen, wenn dieser rausgeht, werden natürlich alle Hörer sofort auf Real Life Radio gehen und nachschauen, ob du dann drin bist.
Okay.
Dann kommen wir zum heutigen Hauptthema, nämlich den European Podcast Award. Und da ist freundlicherweise Michael Mertens hier. Michael, ich habe über dich so ein bisschen herumgegoogelt und habe da einige Informationen gefunden. Da war zum Beispiel, dass du in Warschau geboren bist als Sohn eines Toningenieurs, 1985 nach Deutschland kamst. Mhm. Du warst Moderator des Radio Flora und Easy No Air. Dann warst du Produzent von Radio 21 und du warst auch Produzent bei Antenne Niedersachsen bei Energy in Hamburg. Dann warst du Mitinhaber des Webradios BFM und hast dort um die 200 Podcasts gemacht, die ich natürlich kenne. Dann bist du seit 13 Jahren Produzent und DJ unter dem Label Groovy M. Sprich ich sicher wieder falsch aus, das kannst du mich nachher korrigieren.
Bitte?
Ah ja, wow. Dann seit mehr als 5 Jahren Produzent bei Aldi 95. Dann seit 5 Jahren koordinierst du und produzierst du bei der Firma Way of Net diverse kommerzielle Medienproduktionen. Und das Wichtigste natürlich für uns, du hast 2008 den European Podcast Award ins Leben gerufen. Stimmt das alles?
Ah, das hört sich alles so schön an. Es hört sich vor allem größer an, als es ist, um es ganz ehrlich zu sein. Vielen Dank. Also einiges ist natürlich ein bisschen kleiner. Also ich war nie Produzent bei Antenne Niedersachsen, sondern nur das, um das zum Beispiel aufzuklären. Ich habe da ein paar Produktionen gemacht für den Sender, habe aber nicht direkt für den Sender gearbeitet. Aber das ist sehr charmant ausgedrückt und alles sehr charmant vorgetragen. Vielen Dank, das ehrt mich sehr. Und grundsätzlich beim EPA ist es so, wenn wir schon mal darauf zu sprechen kommen, ist halt, ich bin nicht der große Erfinder dieses ganzen Podcast Awards, sondern da gab es viele Menschen um mich herum im Netzwerk, die diese Idee vorangetrieben haben. Und das ist es halt, die Idee an sich entstand nur ganz, ganz klein, als ich zum Beispiel unter anderem noch dieses BFM Webradio gemacht habe, kam ich natürlich dann irgendwann zu Kinobeiträgen, die man macht, und dann denkt man so, okay, wie verwertest du die irgendwie wieder? Und später hat man natürlich dann Podcasts draus gemacht, also dass die dann halt auch gleichzeitig im Programm wie aber halt auch als Podcast zu empfangen sind und als RSS-Feed zu abonnieren sind. Und dann habe ich mich angefangen, ein bisschen damit zu beschäftigen, und dann ist daraus die Idee erwachsen in einem kleineren Team. Was macht man daraus? Kann man da nicht einen Podcast Award draus machen? Und das war, ich glaube, Ende 2007, 2008 haben wir dann begonnen, und das war eigentlich so eine kritische Zeit, weil vor allem, ich glaube, 2005 und 2006 gab es schon einen deutschen Podcast Award. Der hatte sich dann nach der zweiten Veranstaltung, so viel ich noch weiß, zerstritten.
Bevor du auf die ganze Award-Geschichte einkommst, also mich interessiert natürlich noch schon bei deinem Background, also der hat mich natürlich sehr beeindruckt. Und es scheint doch, dass du sehr audiophil bist.
Ja, definitiv.
Wie ist das eigentlich, wenn man als Sohn eines Toningenieurs aufwächst? Dann ist es doch schon irgendwo absolut klar vorgegeben, dass man irgendwo als Produzent und Moderator landet, oder nicht?
Ich glaube, als Kind ist es immer so, entweder man mag, was die Eltern machen und möchte das dann gerne selber werden, oder man mag es überhaupt nicht und dreht 180 Grad und macht was komplett anderes. Und bei mir ist halt so, ich bin sehr musikalisch. Ich war, was meine Eltern mir erzählt haben, ich habe schon als Zweijähriger alle Keksdosen zusammengesammelt, habe da drauf drum getrommelt zu der Gumbay Dance Band. Und da war es klar, also ich bin musikalisch und dieses ganze Audiophile, das kam automatisch durch meinen Vater. Viel Musik gehören, meine Eltern sind total musikaffin und Radio hat mich dann halt wirklich gegriffen. Ich bin dann mit 6 Jahren, mein Vater hat mich schon immer mitgenommen, der hat ja die Gründung von Radio FFN, das ist ja der Privatsender in Niedersachsen, der ganz groß war und Frühstücksradio und Comedy ganz groß rausgebracht hat. Also Leute wie Oliver Welke, Frauke Ludewig, Oliver Kalkofe, die kommen alle daher und ich als kleiner Junge habe da natürlich hochgeguckt und es war natürlich total meine Welt. Es war großartig und ich finde es nach wie vor ist das Auditive, man kann viel mehr damit machen, man kann auch viel größere Welten erschaffen, obwohl man gar nicht so den großen Aufwand machen muss. Und das ist beim Video ist halt die Arbeit größer und dann ist vielleicht das Ergebnis nicht so schön. Und beim Auditiven, beim Audiophilen ist das halt so, ich mache hier kurz mal nur eine Strandkulisse drunter. Und schon weiß jeder, was gemeint ist. Das sind solche Beispiele.
Ich sehe, du warst mehrfach Moderator und auch mehrfach Produzent. Jetzt für mich als Vollpumpe in dieser Richtung. Was ist genau der Unterschied und was gefällt dir davon besser?
Ganz ehrlich, ich war nie richtig professioneller Moderator. Also das, als ich angefangen habe, das war mit 16 beim nicht kommerziellen Lokalradio in Hannover. Und ich wollte unbedingt Moderator werden. Das war klar. Ich wurde es aber nie. Also das waren alles nur solche Live-Event-Radio-Geschichten, die ganz kurz waren für 3-4 Wochen oder halt nicht kommerziell. Groß rausgekommen bin ich nie. Und später, dadurch, dass ich vorher schon ein bisschen so Musik produziert habe, ein bisschen geremixt habe, das war alles nicht großartig. Das, also jeder lernt ja halt und später nach 10 Jahren denkt man so, oh mein Gott, was habe ich da für einen Mist fabriziert? Ich kam dann automatisch in diese Produktionsecke und habe mich damit angefreundet, weil ich ja das auch unter anderem irgendwie beherrscht habe und bin da jetzt gefangen. Moderativ war ich nie viel tätig. Also das kommt jetzt so langsam wieder, so dass mich das ein bisschen interessiert.
Du hast ja auch Podcasts gemacht.
Ja.
Wieso habt ihr aufgehört?
Ach ja.
Ich vermisse den.
Das platzt den Rahmen der Sendung, diese ganze Geschichte zu erzählen. BFM war ja ein Projekt mit einem ehemaligen Energy-Kollegen zusammen. Es hat dann später nicht mehr funktioniert. Das muss man einfach mal so sagen. Ich möchte da jetzt das auch nicht alles breittreten. Es ist einfach so, entweder man findet halt auf privater und geschäftlicher Ebene zusammen oder es funktioniert irgendwann nicht mehr und das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Und Kino Mad, das war ja ein Bestandteil dieses Senders, deswegen war die Geschichte vorbei. Ich bin bei dem Projekt, bei dem Webradio Ende 2010 ausgestiegen. Ich wollte nicht mehr und deswegen ist dann halt auch der Podcast mitgestorben. Oder ich sag mal, vielleicht jetzt gerade pausiert er jetzt ein bisschen länger. Euer Second Life Podcast habe ich gelesen, da pausiert ja jetzt auch gerade schon ein bisschen länger. Das hört sich schöner an.
Schon sehr lange.
Ich blicke da ja jetzt nicht mit Graus zurück, aber klar, diese Podcasts, das sind die über 200 Kinobesprechungen, die man halt macht. Und ich habe dann wirklich diesen Qualitätsmaßstab gemacht. So, ich mache das nicht wie im Radio. Ich pumpe da nicht einfach mal 3 Filme in einer Minute durch, sondern nein, ein Podcast kriegt eine Filmbesprechung. Und das kann dann auch schon mal in 3 oder 4 Minuten enden, weil das ist die Kunst an Audio, das so schön aufzubereiten, dass man dranbleiben möchte. Das ist natürlich eine Kunst, aber wenn man das halt auch schafft, es gibt so viele Sachen, wo man denkt, so nach einer halben Minute, das kann ich nicht mehr hören. Und es gibt aber auch viele Interviews oder viele gut aufbereitete Podcasts oder Audiobeiträge, wo ich denke, so, es kommt mir gerade nicht vor, als ob ich 10 Minuten zuhören würde. Und ich glaube, das ist die Kunst hinter dieser ganzen Geschichte.
Aber kommst du da nicht an deine zeitlichen Limiten, wenn man so viele Projekte parallel führt? Also ich sehe das bei mir, Ideen hätte ich viel, aber ich stoße einfach an die Grenzen, vielleicht teilweise auch mit einem gewissen zu hohen Perfektionsanspruch, dass ich einfach an die Grenzen meiner Möglichkeit komme. Und wenn ich da höre, was du alles für Projekte anreißt, mein, du bist noch jung, das ist okay, dann kommt man irgendwann an Grenzen und muss sagen, ich kann das nicht mehr zwischen Broterwerb und auch Freizeit und Wochenende und vielleicht noch Familie oder Partnerschaft oder so aneinander vorbeibringen.
Das geht jetzt auch aktuell nicht. Also ich bin auch kein Künstler und kein Magier. Der Tag hat 24 Stunden. Als ich das angefangen habe, hatte ich natürlich genügend Zeit, mich auch ein bisschen auf dieses Radioprojekt und auf die Podcast zu konzentrieren. Das war später nicht möglich. Am Ende des Tages muss man einfach sehen, ich bin nicht mehr jung, ich brauche das Geld. Klar, ich bin jetzt 34 und als ich angefangen habe, war ich 29. Das sind ja jetzt natürlich schon wieder 5 Jahre, die in Wüste gegangen sind, sage ich mal. Also ich orientiere mich da auch ein bisschen so an Aussagen von einem ehemaligen EPA-Gewinner aus England. Der macht zig viele unterschiedliche Musikpodcasts und jemand hatte den auch mal im Interview gefragt, wie machst du das? Und er meinte, ich glaube, der macht 5 oder 7 Podcasts auf einmal in der Woche. Er hatte da ganz einfache Antwort darauf, das ist halt Management, Koordination, Organisation. Das hat alles damit zu tun. Irgendwann ist man halt in diesem Flow drin, man weiß ganz genau, wie man das strukturiert und dann ist das eigentlich auch gar nicht so aufwendig. Und das war bei diesen Kino-Podcast-Geschichten genauso. Also das hatte irgendwann halt eine ganz einfache Struktur. Ich wusste ganz genau, wo ich die Töne herbekomme. Ich wusste ganz genau, welche Töne ich haben möchte, welche funktionieren halt auch beim Hörer. Weil das ist ja was anderes, als wenn ich einen Trailer anschaue. Da habe ich immer was Visuelles, aber die Töne müssen ja von sich aus funktionieren und das ist das Wichtigste. Und später, wenn man halt auch ein bisschen gelernt hat, Texte zu schreiben, die einen binden und einen fesseln, das war ja am Anfang ja auch nicht so. Muss man alles lernen und behaupte nicht von mir, ich bin jetzt der ultimative super Ghostwriter und könnte die wichtigsten Texte und die spannendsten Texte schreiben. Das ist, also jeder fängt wirklich klein an. Und das war bei mir genau auch der Fall. Ich musste halt, es ist halt immer so ein Sprung, so ein Spagat zwischen Try and Error. Und da muss jeder durch. Also Perfektion gibt es nicht von Anfang an.
Wann hören wir von dir den nächsten Podcast?
Ach, frage ich mich auch schon seit längerem. Also ich glaube, ich hätte wieder wirklich Lust, sowas zu machen. Wahrscheinlich nicht erstmal in die Kinorichtung, weil das zum Teil auch schon ein bisschen aufwendig ist. Es ist schon was angedacht, in Kombination mit einem anderen Projekt, aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen.
Was mich jetzt interessieren würde, das ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich, dass man als Radiomoderator oder aus dem Radioumfeld jetzt verstärkt in diese Podcast-Szene reingeht. Also ich sage mal, das macht nicht jeder Radiomoderator.
Ja.
Und was mir jetzt aufgefallen ist, du bist halt mit FFN quasi, da hast du eine Karriere gestartet und...
Nee, gestartet nicht. Bin als Kind, wurde ich halt da mit rumgeführt durch meinen Vater und konnte vieles aufsaugen, aber ich habe nie mitgearbeitet für FFN.
FFN war ja einer der Pioniersender im Privatrundfunk und die haben ja quasi ein relativ uniques Radioprogramm gemacht mit dem Frühstücksradio, mit Günther den Treckerfahrer, Wischmeier und wie sie alle hießen.
Richtig.
Und mittlerweile hat sich FFN ja zum absoluten Dudelfunksender entwickelt. Es ist ein Radiosender wie jeder andere auch. Es ist quasi nicht mehr zu unterscheiden zwischen der breiten Masse, ob ich jetzt Antenne höre oder FFN oder NDR2. Sie sind quasi alle mehr oder weniger vergleichbar. Sie haben das gleiche Portfolio. Sie haben ihren Morgenradiosender, sie haben ihren Mittagsmann und sie haben ihre Nachmittagssendung. Und kein Radiosender wagt sich mehr, irgendwie was Innovatives zu machen. War es denn vielleicht auch nicht die Enttäuschung, die dich zum Podcast getrieben hat, dein eigenes Programm auf die Beine stellen zu können? Und das gleiche Beispiel ist ja auch Radio 21. Radio 21 war ein absolut genialer Sender mit einem ultimativen Programm, was andere nicht hatten. Sie haben sich wirklich getraut, Sachen zu spielen, die man im Dudelfunk nicht hört. Sie hatten ja sogar den Slogan, wir sind kein Dudelfunksender. Und mittlerweile sind sie ein Sender der breigen, der breigen Masse, wie auch FFN, NDR2. Und die spielen ja aktuelle Schadenmusik, was sie ja früher nicht gemacht haben. Sie haben ja früher richtige Musik gespielt, in Anführungsstrichen. Und mittlerweile ist es auch nur ein ausgerotztes Abziehbild der hiesigen Radiolandschaft, sage ich jetzt mal. Und das ist halt meine Frage. War es die Verzweiflung, die dich zum Podcasten getrieben hat, weil du die Schnauze voll hast von diesem Dudelfunk?
Ja, Herr Doktor, Sie haben mich auf der Couch erwischt. Genau so ist es. Es ist jeder Radioprofi, sage ich mal, hat eine Profilneurose. Ob das der Moderator vor dem Mikro ist oder der Produzent hinten in der Abteilung. Also die haben alle eine kleine Macke. Also oder vielleicht auch viele haben eine andere Macke, also ich oder eine größere Macke. Ich habe zum Beispiel, ich arbeite sehr eng auch mit Uli Harras zusammen, der war ja früher bei NDR2, der hat ja auch diese Zeiten miterlebt, der erzählt ja auch viel noch von RSH-Zeiten und NDR2-Zeiten, wie das alles so war. Und das war genau die Zeit, die ich als kleiner Junge auch bei FFN miterlebt habe. Es gab Persönlichkeiten und Persönlichkeiten musste man nicht irgendwie finden oder musste man durch Plakataktionen kreieren, sondern die Leute waren von sich aus eine Persönlichkeit. Das hatte mit dem Sender auch nichts zu tun. Und genauso waren die Shows ja auch auf diese Leute, sage ich mal, mehr oder weniger zugeschnitten. Und heutzutage ist es halt so, man möchte halt den Durchschnittsmoderator, der sexy aussieht, der einigermaßen gut moderieren kann, flüssig moderieren kann und gut fahren kann. Alles andere ist ja nicht wichtig. Also und aus diesem Formatkonstrukt, das war halt für mich meine Lösung oder meine Möglichkeit, da ein bisschen auszubrechen und Sachen zu machen, wie ich sie mir persönlich vorstelle. Und das ist natürlich Es lebe die Revolution, es lebe Webradio, aber auch Podcasting. Also Internet macht es möglich und da war ich wirklich froh drum. Und ich möchte aber auch nicht behaupten, ich war der Erste, der Podcasting gemacht hat. Ich möchte auch nicht behaupten, dass ich da früh auf den Zug drauf gesprungen bin, wie auch beim Webradio. Ich kam da relativ spät drauf, weil auch ich hatte quasi eine relativ typische arrogante Haltung, so nach dem Motto, was ihr macht, ist sowieso Mist. Und später, wenn man dann halt sich mal ein bisschen damit beschäftigt, ist es ja so, dass nicht alles nur mistig ist, sondern halt, es gibt viel Kreatives. Es gibt, was natürlich, wenn wir auch später über den EPA sprechen, man das auch in den Podcast-Kulturen sieht, dass es so tolle Personalities gibt in jedem Land. Man muss ja noch nicht mal alles verstehen. Man hört aber rein, wie das produziert ist, wie die technische Qualität ist. Man hört es halt an der Aussprache und an vielen anderen Geschichten. Und ich glaube, das Internet tut uns allen gut, halt auch den audiophilen Leuten, wie aber auch anderen Bereichen und Genres.
Ja gut, aber das Phänomen, es ist ja nun wirklich so, dass sich die Radiosender nicht mehr unterscheiden, was sie ja früher getan haben. Wenn ich jetzt früher, wie gesagt, FFN ist ein Paradebeispiel dafür, wenn ich früher FFN gehört habe und habe Enjoy gehört, dann habe ich da wirklich einen riesen Unterschied gehört. Heute höre ich die Unterschiede quasi nur noch in der Musik, die gespielt wird, vom Programmkonstrukt her und von der Moderationsart her. Und von den Konzept Morgenradio, Mittags- und Nachmittagsprogramm ist es quasi immer so das Gleiche. Und es traut sich keiner mehr wirklich jetzt grob unterschiedliche Konzepte auf den Markt zu werfen.
Du möchtest die ehrliche, klare Antwort von mir hören, ne?
Ja klar, dafür sind wir hier.
Ihr habt Glück, dass ich dafür wahrscheinlich auch nicht bestraft werde durch meinen Arbeitgeber, auch wenn er das hören würde. Es ist so, dass diese ganzen Formatradios einfach ein Konzept haben und halt auch eine Medienanalyse. Und das ist unsere Währung in diesem Bereich. Die Medienanalyse, die wird ja quasi zweimal im Jahr herausgebracht. Und an diesen Zahlen, diesen Stundenzahlen, wie viele Hörer wir haben wir theoretisch, wird das Ganze festgemacht, wie viel Werbung und wie teuer man diese Werbung verkaufen kann. Und es dreht sich um nichts anderes. Im Endeffekt muss man einfach ganz ehrlich sagen, wenn man das Radio heutzutage ändern möchte in Deutschland, ich beziehe das jetzt mal an Deutschland, weil in der Schweiz ist es zum Beispiel anders, da gibt es keine Medienanalyse, da gibt es die Radio Watch. Aber in Deutschland ist es halt eher konservative Medienanalyse. Da werden quasi, ich sag mal, glaube ich, 35.000 bis 40.000 Leute in einem Zeitraum von 4 Wochen in ganz Deutschland angerufen, nur auf dem Festnetz, weil mobile Nummern werden nicht akzeptiert, weil man die halt auch nicht quasi auf eine bestimmte Region beziehen kann, werden angerufen und dann wird halt in der Erinnerung gekramt, wann sie was wo gehört haben könnten und wie lange. Und da werden natürlich auch Paradebeispiele und Namen genannt von bestimmten Sendern. Also muss man eigentlich noch nicht mal diesen Sendern gehört haben, wenn der Interviewer am Telefon sagt und diese ganzen Sender aufzählt, ich sag mal Antenne Bayern oder Antenne 2, und man hat diesen Sender nicht gehört, aber man kennt den Namen, dann sagt man trotzdem automatisch, ja, habe ich gehört, obwohl du den vielleicht gar nicht gehört hast. Und es dreht sich alles nur um diese komischen Hochrechnungen, also über zwischen 30.000, 40.000 Leute in ganz Deutschland stehen Parade als für die ganzen Radiohörer in Deutschland. Das wird hochgerechnet. In Hamburg sind es aktuell, glaube ich, zwischen 350 und 400 Leute, die angerufen werden, nur für diese Medienanalyse. Und die zählen für fast 2 Millionen Leute. Und ich finde halt, diese Erhebung ist einfach alt. Die ist altbacken. Und deswegen fand ich ja auch diesen Ansatz beim Webradio so, man kann jederzeit gucken, woher kommen die IP-Adressen. Man kann jederzeit gucken, wie viele Hörer man hat. Man hat auch den Vorteil, dass man auch viele Sachen ausprobieren kann und man sofort halt auch das Feedback hat durch die Zuhörerzugriffe, durch die Statistiken in der Logdatei. Und das ist beim Podcasting ja auch genau identisch. Und das bietet halt UKW-Radio nicht. Man kann da nicht digital auswerten. Diese Auswertungen, die werden halt später verzögert nach einem Jahr erst wirklich dir aufgezeigt auf einem, sag ich mal, so einer ganzen ausführlichen Statistik über 100 oder 200 Seiten. Und das ist erstens spät und zweitens auch noch nicht mal exakt. Und im Endeffekt dreht sich alles bei so einem Formatradio, und das sage ich auch unseren Praktikanten, es dreht sich nicht um die Musik, es dreht sich auch gar nicht um das, was die Leute im Einzelnen machen. Es dreht sich nur um den Namen und den Slogan. Der muss im Kopf hängen bleiben. Deswegen wird der so oft am Tag in unser Hirn reingeballert, sage ich das mal auf gut Deutsch, bis wir das zum Erbrechen selber wiederholen, obwohl wir es gar nicht mehr wollen. Und das ist der Effekt, den sie haben wollen. Alles andere zählt beim Radio heutzutage nicht mehr. Wenn man weiß, wie die Medienanalyse in Deutschland funktioniert, dann weiß man, wieso die Zustände im Radio so sind. Und da verrate ich auch kein Geheimnis, das ist, wie es ist.
Es ist eine breiige Masse geworden und das Radio schafft sich im Endeffekt durch das einheitliche Programm selber ab und es treibt ja quasi die Hörer in die Podcaster-Szene rein, wenn auch langsam, aber sicher.
Was wir ja gut finden.
Richtig. Richtig, genau.
Wobei, da frage ich mich nicht auch, gibt es sondern nicht auch den ähnlichen Effekt? Ich interpretiere jetzt das mal frei. Michael hat das ein bisschen elegant umschrieben, aber schlussendlich geht es ums Geld. Also die Radiostationen, die müssen Geld verdienen. Punkt. Ich sehe es auch bei uns in der Schweiz mit Lokalradios, wo Persönlichkeiten eine Idee, eine Vision hatten, begonnen haben, oder? Gut, die Radios mussten von Anfang an schon quasi Einnahmen generieren, aber auch beim Podcasten befürchte ich, dass viele Leute mit sehr viel Enthusiasmus einsteigen. Also ich zähle mich hier auch dazu, oder? Und das als Begeisterung machen, die Ansprüche steigen und so weiter. Du hast viele Konsumenten und dann irgendwann musst du sagen, wenn ich etwas ausbauen muss, dann muss ich zum Beispiel mein Arbeitspensum reduzieren, sage ich jetzt mal. Also so kenne ich es aus meiner Community. Das Geocaching ist ja auch so entstanden, oder? Da hat mal einer eine lustige Idee gehabt, hat eine Webseite eingerichtet, hat begonnen, da User-Accounts einzurichten, zu pflegen und irgendwann hat das so Umfang angenommen, dass der sein Arbeitspensum reduziert hat und dann quasi mit Mitgliederbeiträgen, die Grundversion ist kostenlos und wenn man mehr Services will, zahlt man einen Jahresbeitrag, sich so begonnen haben zu finanzieren. Und ich könnte mir vorstellen, bei vielen Podcasts, dass das dann eben auch so ist, oder? Oder du hast auch vermutlich persönlich den Anspruch, dich weiterzuentwickeln, das Angebot zu steigern, du kriegst E-Mails, die du beantworten musst, ich sehe das bei mir, oder? Wenn du das ernst nimmst, deine Zuhörer, und du reagieren musst, das braucht zunehmend mehr Zeit, oder? Also nicht, dass ich jetzt da schon dran bin, meinen Job zu kündigen und meinen Podcast vollkommerziell zu machen. Ich bin noch weit davon entfernt und würde vermutlich meinen Job da die Priorität einräumen. Aber das ist schon etwas, und das ist nicht nur beim Podcast, beim Radio, sondern das ist auch in vielen anderen von Vision und Idealismus getriebenen Dingen der Fall. Also meine persönliche Einschätzung. Und da kommen jetzt wieder andere Themen ins Spiel, wie zum Beispiel in der Schweiz mit, gibt es in Deutschen auch, dass der Staat, das über Gebühren finanzierte Radio. Eine meiner Lieblingssendungen, die ich höre, das ist beim klassischen Radio DRS1 um 18 Uhr, das Echo der Zeit, eine Politsendung, Tagesaktuelligkeiten mit fundiertem Journalismus, wo ich Hintergrundinfos kriege in einer Qualität, die ich sonst nirgends finde. Aber diese Sendung gibt's, glaube ich, schon seit 40 oder 50 Jahren, praktisch unverändert, zur gleichen Zeit, oder? Die können sich das vermutlich auch nur leisten, weil die entsprechenden Einnahmen auf sicher haben und nicht eben so Einheitsbrei liefern müssen. Das ist so meine persönliche Meinung. Beim Radio ist es gerade so, dass ich eben auch mir meine Perlen heraussuche. Und das sind die, die es seit Jahrzehnten gibt.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist halt so. Solange wir alle nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, sage ich mal jetzt ganz provokant, müssen wir alle zusehen, dass wir das Geld verdienen. Und so tun das natürlich auch die Radiosender überall, aber auch speziell in Deutschland. Man darf halt auch nicht vergessen, dass vor allem in Deutschland die Privatradios ganz großen Zeitungsverlegern gehören. Also die wenigsten sind wirklich autonom oder autark und können machen, was sie wollen. Die meisten gehören Bertelsmann, Springer, vielen Zeitungsverlegern aus dem Westen oder Norden Deutschlands oder Süden Deutschlands. Dazu kommen natürlich auch noch diese ganzen Sachen, die da reinspielen, wie zum Beispiel die SPD, die ja halt auch sehr viele Zeitungsverlage, jedenfalls Anteile hält und die dann indirekt natürlich auch bei den Radiosendern mit irgendwie ein bisschen rein fungieren. Die CDU ist da aber halt auch nicht besser. Und solange dieses Konglomerat, sage ich mal, an Medien halt nicht wirklich entkernt wird und restauriert wird, wird da auch nichts passieren. Es fehlt mir halt auch diesen kleinen Radiostationen und Bastionen, die sich ein bisschen verteidigen gegenüber die Einflüsse von Formatradio und sagen so, wir machen in gewissen Sachen einfach unser eigenes Ding. Wir können damit Geld verdienen, wir machen vielleicht ein bisschen weniger damit, weil wir halt nicht so mainstreamig sind, weil das ist ja immer quasi am Ende des Tages wird das ja immer vorgehalten. Alle müssen Mainstream sein, weil am Mainstream ist das meiste Geld zu holen, aber man muss einfach mal sagen, wenn der Kuchen gleich groß bleibt, werden die Stücke ja auch nicht größer, wenn immer mehr am Markt hantieren. Und das ist halt das Problem. Die Gesellschaft am Ende des Tages sind das Problem. Die haben, ich sag mal, es gibt viele Gesellschafter, die haben Beteiligung an 20 Sendern, die reisen durch die Republik und denen ist das egal, ob wir halt ein UKW-Sender sind oder halt eine Konservenfabrik. Die gucken in die Excel-Liste, gucken auf die Rendite und sagen sich, okay, stimmt die oder stimmt die nicht? Wenn die nicht stimmt, dann müssen Köpfe rollen, dann muss wieder das Programm nochmal neu nachjustiert werden. Und das bedeutet natürlich immer, und ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland so, das bedeutet immer, dass man wieder sich breiter aufstellt, dass man wieder die Masse abgreift und dann halt wieder nicht speziell ist. Und das ist halt immer das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Um das auf Podcasting zu beziehen, ist halt so, Podcasting hat viele Personalities, aber ich vergleiche halt Webradio und Podcasts, die Angebote, die sind halt immer so, als wenn man halt so ein Cola-Glas auffüllt und alle Kohlensäurebläschen versuchen aufzufallen. Aber man bemerkt ja nicht das eine Kohlensäurebläschen, weil die anderen ja halt auch genauso groß sind. Und ich glaube, das ist, wenn man halt damit Geld verdienen will, muss man halt die Marketingstrategien des Netzes verstehen, um ein bisschen mehr auf sich aufmerksam zu machen. Also das ist ja das, was wir ja halt auch ein bisschen schon durch unsere Botschaft auch beim EPA immer sagen, so, ihr müsst als Podcaster ein bisschen mehr darauf achten, wie ihr eure Homepage baut, damit sie halt auch benutzerfreundlich ist, wie ihr mit den Leuten kommuniziert, dass ihr mit den Leuten kommuniziert. Ich meine, das sind ja auch die Vorteile, die man bieten kann gegenüber den Radiosendern. Die meisten Radiosender, die kommunizieren nicht, sondern die posten nur, die reagieren kaum. Das sieht man ja halt auch bei den Fanpages, bei Facebook ja auch sehr oft. Und wenn sie reagieren, dann ist das wirklich furchtbar, weil dann vielleicht doch nur Praktikanten dran sitzen oder studentische Aushilfen. Und das ist halt der Vorteil, den man für sich nutzen muss, dass man kommentieren kann, dass man reagieren kann, dass man auf persönliche Ebene die Leute quasi abholt. Und das ist der Vorteil wiederum vom Internet, von Podcasting, von Webradio. Man hat vielleicht nicht die Masse, aber ich sehe das ja halt auch zum Beispiel in Deutschland gibt es ja seit 2007 Vermarkter für Webradio und das ist natürlich immer noch nicht jetzt im Millionenbereich, was da gerade umgesetzt wird, aber das steigt stetig und ich hoffe auch, dass sie irgendwann auch mal sehen, dass man mit Podcasts vielleicht auch in, auf irgendeine Art und Weise halt vielleicht vermarkten kann und nicht mit diesen ganzen furchtbaren Pre-Rolls, die so schlecht testen jedes Mal. Egal, was man damit macht, Webradio oder Podcasting, sondern dass vielleicht da andere Ideen kommen. Aber hauptsächlich würde ich mal behaupten, die Leute müssen ihr Glück selber in die Hand nehmen, weil einfach die Strukturen fehlen, um was ganz groß zu vermarkten. Also man muss selber zusehen, dass man halt die wenigen Hörer, die man hat, zu Qualitätshörern macht und die halt auch anteilig, qualitätsmäßig, marketingtechnisch besser verkauft. Dass man einfach sagt, ich habe vielleicht nicht die Masse, aber das ist Special Interest, also müsst ihr da pro Hörer mehr bezahlen. Ich glaube, das ist die Zukunft.
Also kommen wir doch gleich mal auf dieses Thema und schauen uns das mal genauer an, was man das auf dem Web alles machen kann. Und darum die Frage, wie ist die ganze EPA, also European Podcast Award, eigentlich entstanden? Was war die Uridee? Du hast vorhin auch gesagt, da gab es vorher schon irgendein Vorläufer, irgendwas. Wie war das genau?
In Deutschland gab es einen Vorläufer, das war der Deutsche Podcast Award. Ich glaube, so hieß der. Also ich hatte damit auch nichts zu tun und auch keiner aus dem Team. Wir wussten das aber. Und wir wussten halt auch, dass es speziell in Deutschland dann halt ein bisschen Kritik geben wird, die dann halt vehement wurde, weil plötzlich keiner wusste, wer wir sind, woher wir kommen, weil wir halt in der Podcast-Szene nicht bekannt waren. Also die Idee an sich war ja, ich habe gepodcastet für meinen Webradiosender, habe dann halt natürlich auch geguckt, okay, wo kriege ich vernünftige Inhalte woanders noch her? Gibt es Leute, die da was machen? Und dann kommen natürlich automatisch auf Podcasting. Da gibt es schöne Sachen Richtung Kino, eigentlich jegliche Richtung mittlerweile, muss man einfach sagen. Auch politisch gibt es da mittlerweile sehr viel. Das war halt die Idee dahinter. Wir haben da nicht mehr viel für unseren Sender genutzt, weil wir dann halt eher fixiert waren auf diesen Podcast Award. Und die Idee war eigentlich, einen deutschen Podcast Award zu machen. Also nicht den, wie es den vorher gab, sondern was ganz Neues. Und durch unser Netzwerk, das wir haben, also ich, wie zum Beispiel Uli Harras, mit dem ich halt auch eng zusammenarbeite, der ja auch dem Way of Net zum Beispiel gehört, wo ich ein bisschen für arbeite, wie aber auch andere Leute, die haben dann halt die Verbindung geschafft und Kontakte geknüpft zu Olympus. Und Olympus hat uns die Frage gestellt, weil sie international und auch unter anderem europäisch aufgestellt sind, wieso wollt ihr das nur in Deutschland machen? Wir können das auf europäischer Ebene machen. Und so wurde das quasi ganz schnell beschlossen, dass wir dieses Ding aufbauen, aufsetzen. Und das war wirklich also relativ flott. Man muss einfach sagen, wir hatten sehr viel Glück mit dem Sponsor. Wir hatten sehr viel Glück in diesen Wochen, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, dieses Projekt vorzustellen, muss man einfach so sagen. Weil man muss einfach mal sagen, manchmal ist man in seinem Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das war der Fall.
Was war die ursprüngliche Vision hinter EPA, also Anfang 2008? Wo wolltet ihr hin?
Ganz ehrlich, also wir hatten jetzt nichts Großes im Hinterkopf. Wir wollen eigentlich nur in Deutschland einen Podcast Award machen, die Podcaster auszeichnen und mehr war es nicht. Und diese europäische Idee kam wirklich von Olympus aus und deswegen haben wir sie dann halt größer aufgeknüpft und aufgesetzt und deswegen sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind. Also das hat sich so ein bisschen stetig entwickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wollten eigentlich jetzt nicht europäisch was machen. Wir wollten erst einen kleinen national anfangen. Naja, ich sag mal, wir wurden nicht gedrängt, aber es war halt die Idee zu sagen, ja, wir machen das dann europäisch und wir finanzieren das und wir unterstützen euch dabei.
Wieso ist ein Award wichtig?
Ich glaube, zu der Zeit, da hat auch zum Beispiel Uli Harras auch Podcasts gemacht, die kann man noch finden unter Harras Raschelt. Wir waren da, glaube ich, zu der Zeit sehr fixiert auf Podcasting. Ich glaube, das kam auch zu der Zeit dazu. Das war so ein verstärktes Wahrnehmungsgefühl, nenne ich das mal, gegenüber Podcasting zu der Zeit. Das wäre vielleicht jetzt vielleicht anders oder davor auch ganz anders gewesen, aber zu der Zeit wollten wir das einfach machen. Deswegen sage ich ja so, wir hatten mit der Podcasting-Szene in Deutschland eigentlich überhaupt keine Verbindung und eigentlich keinen Bezug, sonst hätten wir ja auch früh gemerkt, dass es da einmal einen deutschen Podcast Award gab, 2 Jahre lang, und wir haben das auch relativ spät bemerkt, muss ich ehrlich sagen, als dann die ersten bösen Mails reinkamen und sagen so, was erlaubest du uns? Ich glaube, man kann auch sagen, wir sind da naiv rangegangen. Wir wollten das einfach machen. Wir wollten das einfach versuchen. Wir dachten so, okay, vielleicht ist das natürlich auch wieder diese typische Radioarroganz, ne, die wir haben, so nach dem Motto, ach Gott, wir wissen, wie das geht, dann machen wir das einfach mal. Klar. Und dann später haben wir herausgefunden, vieles wissen wir nicht. aber einiges haben wir dann sicherlich richtig gemacht. Und ich glaube, wir haben vor allem, ja, ich will ja jetzt nicht ein Fazit vorab machen, aber ich glaube, wir haben dazugelernt, wir haben uns konstruktive Kritik wirklich durch den Kopf gehen lassen und deswegen haben wir dann auch über die Jahre jetzt viele Stellschrauben halt auch nochmal nachjustiert.
Wie ist denn überhaupt der EPA aufgebaut?
Also der EPA, der hat das Hauptquartier hier in Hamburg, das bin ich quasi. Die Initiative ist halt auf mich gemeldet und wir haben in den jeweiligen Ländern, die wir, ich sag mal, betreuen, haben wir Botschafter, offizielle Ambassadors of the European Podcast Award, nennen wir sie ja mittlerweile. Früher war es Redakteur. Das war aber eigentlich, tat dem gar nicht gerecht, was sie tun, weil die Botschafter sind für uns wirklich die prägende Rolle, halt, wenn es darum geht, in Länder reinzugehen, in die Podcast-Kultur, in die Podcast-Szene, die halt nicht deutschsprachig sind, die nicht polnischsprachig sind, wie zum Beispiel Spanien und England. Da musst du halt jemanden haben, der in der Podcast-Szene aktiv ist, der halt kommunikativ ist, der da gut vernetzt ist. Und deswegen spielen die Botschafter bei uns eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle. Und das sind eigentlich alle Leute. Wir haben natürlich zum Beispiel Leute, die ab und zu dazustoßen, wie Nicole Simon, die ja im Social-Media-Bereich in Deutschland sehr bekannt ist. Die eine der ersten waren, die Podcasting gemacht hat, die dann später ein bisschen davon abgekommen ist, aber nach wie vor Podcasting liebt. Leute, die halt ab und zu dann zustoßen, zum Beispiel auch ein Rechtsanwalt, der uns als Initiative unterstützt. Also diese Initiative, muss man einfach so sagen, ist halt so ein relativ lockerer Verbund. Leute, die sich dafür interessieren und uns unterstützen wollen, können sofort immer wieder gerne rein. Wir sind kein Verein, wir nehmen auch keinen Mitgliedsbeitrag und gucken irgendwie vielleicht auf den Scheck, den du vielleicht mitbringst, sondern es ist eine Initiative und eine Initiative ist ein lockerer Verbund von Leuten, die einfach die Idee dahinter, hinter dem EPA nach vorne treiben können und wollen. Und da kann eigentlich jeder mitmachen, der da wirklich auch willens ist. Und das ist die Idee dahinter.
Mein Eindruck war, als ich so ein bisschen die Ambassadors und so angeschaut habe, dass es alle Leute sind mit ziemlich professionellem Audio-Hintergrund, ich sag's jetzt mal so.
Ja.
Ist das so? Also ist nicht gewollt, sondern das hat sich vermutlich so ergeben, oder?
Das hat sich so ergeben. Man muss einfach mal sagen, die Leute, die halt bei uns zum Teil Botschafter geworden sind, die haben ja auch als blutjunge Podcaster in ihren Ländern angefangen vor vielen Jahren, als Podcasting so hochkam und haben sich dann über die Jahre gemausert zu Experten. Also ich glaube, dass zum Beispiel der José Gelado, der kommt ursprünglich, war ja einer der ersten Podcaster in Spanien und hat sich natürlich einen Namen aufgebaut. Und in Spanien profitieren nach wie vor vor allem die Leute, die schon seit langem dort unterwegs sind als Podcaster, immer noch davon, haben viele Hörer, haben halt ein Standing in der Szene, einen richtigen Namen. Ich glaube, die haben auch viel Zeit investiert und viel Geld, um halt dahin zu kommen, wo die unsere Botschafter sind. Also und in Dänemark ist es genau das Gleiche. Ich glaube halt auch durch die Erfahrung, die sie im Podcasting gesammelt haben, sind da einige Türen aufgestoßen worden, würde ich mal jetzt mal behaupten. Aber wir haben nicht speziell darauf geachtet, dass das Leute sind, die aus dem Radiobereich sind. Eigentlich wollten wir die auch gar nicht haben, weil wir selber wissen, wie arrogant die sind, sondern wir wollten wirklich Leute haben, die Podcast-Szene kennen. Das ist in gewissen Ländern natürlich nicht der Fall. Das werdet ihr sicherlich auch fragen, wieso es in der Schweiz und in Polen halt, dass es eher so ein Mischmasch ist aus Headquarter-Botschaftern. Aber wir müssen ja am Ende des Tages, es ist halt auch immer eine Frage des Geldes. Wie viel Geld steht uns bereit? Und wir sagen immer so, okay, wir verzichten lieber auf ein paar Botschafter, nehmen aber mehr Länder mit ins Boot. Und das ist halt eigentlich auch die Idee dahinter.
Wenn wir gerade beim Geld sind, also du hast vorher gesagt, da kam Olympus und hat das auch ein bisschen europäisch getrieben, dann habe ich auch gesehen, vor allem letztes Jahr, dass Hindenburg Systems da ein Sponsor war. Gab es da noch andere namhafte Sponsoren oder ist Olympus nach wie vor der Hauptträger?
Olympus ist der Hauptträger und die haben halt auch eine spezielle Vereinbarung, dass sie halt der Main-Sponsor sind. Hindenburg war ein Partner, ein Co-Sponsor. Die haben uns halt großartig ausgeholfen mit Preisen für die Jury und halt auch für die Gewinner vor 2 Jahren. und haben sich auch für diese ganze Geschichte interessiert. Man muss einfach mal sagen, diese Hindenburg Journalist Software, die habe ich zum Beispiel nur durch Zufall wurde die mir angetragen. Und das sind, glaube ich, Engländer, die halt in Dänemark wohnen und sitzen und dort ihre Firma aufgebaut haben. Die haben mal eine App geschrieben für das iPhone und diesen Field Recorder kann man ganz einfach Audio-Takes aufnehmen und abspeichern und bearbeiten. Und später haben sie daraus halt eine Software noch für Mac und Windows gemacht. Und der Hintergrund von Hindenburg war einfach so, deren Software kann automatisch, wenn man die Daten eingibt, FTP-Server und Podcast-Feeds kreieren, kann Podcasts halt auch sofort extrahieren und abspeichern. Und das war die Idee dahinter, dass halt wir nicht irgendeinen Sponsor dahinter haben, der da vielleicht mal ein bisschen darauf aufs Boot springen will oder aufs Pferd springen will, sondern einfach halt auch einen gewissen Verbund zu dem Thema Podcasting hat. Und das haben die Jungs. Also die haben es verstanden. Und das ist auch die einzige Software, die ich nach wie vor kenne, die wirklich anbietet, dass man Podcasts direkt, die geschnitten sind, halt direkt aus der Software abspeichern kann und extrahieren kann und hochladen kann. Jetzt verfalle ich wieder in diese Rolle von Werbung machen, ne? Das merkt ihr schon. Müsst ihr mich schon stoppen? Wir hätten sie auch nicht genommen, wenn wir nicht von dieser Idee, von dieser Software überzeugt gewesen wären. Die kann auch mit der Software zum Beispiel Skype-Calls aufnehmen, Interviews aufnehmen. Und die Idee dahinter war einfach, den Leuten es so einfach wie möglich zu machen, gewisse Sachen aufzunehmen, gewisse Sachen zu bearbeiten. Und das finde ich nach wie vor sexy und smart. Und es gibt viele Ansätze im Podcasting, die wirklich in die richtige Richtung gehen, aber es gibt viele auch Ansätze, oh, da muss man einfach sagen, so Leute, da müssen wir mittlerweile auch zusammen die Entwicklung vorantreiben.
Die Hindenburg System, also das Programm Hindenburg, passt natürlich sehr gut in diese Podcast-Szene rein. Würdet ihr denn auch Sponsoren nehmen, die außerhalb der Podcast-Szene sind, also zum Beispiel die Deutsche Bank?
Das ist jetzt natürlich innerhalb der Krise eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Nee, also ganz ehrlich, also wir begrenzen das jetzt auch nicht zum Beispiel auf Olympus, sondern wir sind sehr froh, dass Olympus das halt nach wie vor bis jetzt so weit vorangetrieben hat. Aber ganz ehrlich, viele Leute denken so, wir sind ja eine interne Abteilung von Olympus und machen das medienwirksam großartig, dass wir es immer sagen so, nein, wir gehören zu Olympus nicht, wir sind keine festen Mitarbeiter. Dieser UP Podcast Award, dieses Portal ist ja so aufgebaut, dass wir jederzeit auch sagen können, wenn Olympus sich mal entscheidet, abzuspringen, dass wir sagen so, dann machen wir es mit jemand anderen. Aber die müssen definitiv in gewisser Weise ein Audio fühlen, einen auditiven Bezug haben und halt natürlich auch einen Bezug zum Podcasting. Das ist klar. Also glaube, dieses Modell, dass man einen großen Sponsor hat, das ist vielleicht auch mittlerweile alt. Man kann in Zukunft natürlich, und da haben wir auch die Möglichkeit, auch wenn wir mit Olympus zusammen kommunizieren, dass wir einfach sagen, so Leute, die möchten wir gerne mit ins Boot nehmen und da sind die auch bereit, so mit uns drüber zu sprechen. Das ganze Portal ist ja so aufgebaut, dass wir irgendwann auch die Sponsoren wechseln können. Das geht relativ einfach. Wenn einer nicht mehr will, dann will der halt nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig irgendwann mal für das Portal, dass wir mal neue Sponsoren dazukriegen, damit die Leute sehen, wir sind keine interne Abteilung von Olympus. Das ist vielleicht in ein paar Jahren vielleicht mal ganz interessant.
Wobei eben Olympus passt ja gut dazu. Also ich habe ja als Gewinner so ein schönes Podcast-Aufnahmegerät gehabt und ich habe sehr Freude daran und es passt für meine Tätigkeit sehr gut. Also von dem her denke ich, sage für Olympus, das ist ein guter Ort, um sich zu positionieren oder seinen Namen aufzubilden, oder?
Du, ich schneide diesen Take aus und schicke den gerne unserem Olympus-Kontakt. Das, ja, nee, aber das, es ist so. Also die Leute müssen ja auch das Gefühl haben, dass die Firma sich ein bisschen darum kümmert. Ich meine, klar, wir machen die Tätigkeit hauptsächlich und die sind halt Sponsor und profitieren da durch unser Portal und halt auch durch unsere Kontakte mittlerweile in die Szene. Aber es ist wichtig, dass man halt ein gewisses Maß an Authentizität hat. Das ist aber, glaube ich, auch nicht nur in Bezug auf ein Podcast-Portal, das ist in jegliche Richtung. Ich glaube, es ist immer wichtig, authentisch zu wirken, dass die Leute das Gefühl haben, das ist nicht ein Murks, das ist nicht ein Humbug. Ich glaube, das haben wir in Vergangenheit auch falsch gemacht, weil wir nie das Team beim EPA, das ist zum Beispiel ein Fehler, den wir gemacht haben, wir haben nie das Team in den Vordergrund gestellt. Erst in den letzten 2 Jahren, als uns die Leute immer mehr die Bude eingerannt haben, so, wer ist denn jetzt, wer steckt denn da jetzt hinter, wer seid ihr eigentlich? Das wirkt ja hier eigentlich wie so eine aufgegossene Soße von Olympus. Wir glauben euch nicht. Da haben wir dann verstanden, okay, es war doch ein Fehler, nur auf das Portal zu setzen, nur auf Content und Quality und überhaupt, sondern die Leute brauchen halt diesen persönlichen Bezug. Da müssen Menschen sein. Und ich glaube, das würde ich auch jedem anderen raten, wenn ich nochmal ein Projekt mache. Leute, versucht es authentisch wirken zu lassen. Und wenn es nur ein Gesicht ist von irgendjemandem, den man als Bekannten hat, aber das muss ja irgendwie ein Mensch sein, den man anfassen kann einigermaßen, sage ich mal, mit dem man kommunizieren kann. Und alles andere ertragen die Leute nicht. Und der Fehler, den wir gemacht haben und aus dem wir definitiv gelernt haben, aber wir müssen in der Zukunft nach wie vor immer noch besser kommunizieren. Also das haben wir uns echt auf die Fahne geschrieben. Da ist wirklich, also da haben wir vielleicht 50% von dem erreicht, was wir noch vorhaben.
Darf ich nochmal nachfragen? Also
ja.
Ich habe da mitgenommen von dir, dass ihr gute Podcasts mit dem European Podcast Award auszeichnen wollt. Was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat, ist die Aussage, wir möchten das Podcasten allgemeiner bekannt machen. Da hast du jetzt das einfach mit eingeschlossen, aber das habe ich so ein bisschen so gespürt, eben beim Kommunizieren und so weiter, dass eigentlich der Preis, das ist wirklich ein Ansporn, eine Motivation, aber eigentlich wäre der European Podcast Award auch eine gute Möglichkeit, um das Podcasten generell zu promoten.
Genau, so ist es halt. Also da können wir auch gleich nochmal zu dem Punkt kommen, wie wir angefangen haben, war die Idee dahinter, wir machen halt zeitlich befristete Aktionen, quasi ein Award, werden die Podcasts quasi bei unserem Portal angemeldet, wir gehen da kurz mal durch, dann werden die halt freigeschaltet, dann haben die Leute eine bestimmte Zeit, ich sag mal 2-3 Monate Zeit, um abzustimmen, dann küren wir den Sieger und danach ist erstmal ein halbes Jahr Ruhe. Das war die Anfangsidee. Und dann, nach 2 Jahren, hat es dann in unseren Köpfen auch mal gerattert und haben dann halt gesagt, wieso machen wir da nicht so ein ständiges Portal drauf? Raus, wie zum Beispiel, ich sag mal, YouTube nur mit Qualität und einer Redaktion, die dahinter steckt, die dann halt nicht alles freischaltet. Das war die Idee dahinter und es ist jetzt auch die Idee dahinter. Nur das beißt sich leider, muss man einfach mal so sagen, vor allem speziell nachdem die Krise eingetroffen ist mit dem Budget. Das war leider dann nicht mehr zu realisieren. Wir würden das gerne machen und da kommen wir wieder zu der Aussage vorhin, Podcasting ist eine Special Interest Gruppe. Das erste, woran halt Firmen grundsätzlich, das ist jetzt nicht nur bei Olympus, sondern das ist grundsätzlich so sparen, sind die Special Interest Geschichten, die halt sehr speziell sind und die nicht den Mainstream abdecken. Und das ist halt das Problem. Man muss ja einfach mal auch sagen, Olympus macht mit ihren Audiogeräten nicht den Hauptanteil ihres Umsatzes. Der Hauptanteil des Umsatzes von Olympus besteht aus Krankenhausequipment. Ganz hochtechnisches, total komplizierte Geschichten für Krankenhäuser. Das ist deren Kerngeschäft, das muss man ganz klar sagen. Danach kommt das Video- bzw. das Fotogeschäft und erst dann kommt das Audiogeschäft. Deswegen waren wir grundsätzlich auch überhaupt froh, dass die auf diesen Zug springen und sagen so, ja, wir haben da unsere Geräte, ja, wir sind davon überzeugt, dass die total großartig sind. Auch wir als Portal sind natürlich überzeugt, dass Olympus-Geräte grundsätzlich sehr solide verarbeitet sind. Und deswegen waren wir auch froh, dass die gesagt haben, ja, Podcasting, das unterstützen wir. Ich meine, das ist ja auch immer so ein Nasengeschäft. Gefällt einem die Nase oder gefällt die Nase nicht? Ist die Idee gut? Das ist nicht immer quasi das Wichtige, ob die Idee gut ist, sondern ob die Nasen einem gefallen. Und das hat funktioniert bei Olympus, dass die halt verstanden haben, okay, da können wir unsere Aufnahmegeräte super positionieren, da erreichen wir genau die Special Interest Gruppe, die auch diese Geräte kauft. Und deswegen funktioniert das auch so lange.
Jetzt habe ich die ultimative Idee, wenn jetzt Olympus ihre Ultraschallgeräte für den Medizinbereich mit einer Podcast-Funktion ausstatten, dann geht das für die Neugeborenen schon eine frühkindliche Prägung und ein audiophiles Gefühl. Das müsste man jetzt entsprechend vermarkten und dann wäre doch das die Geschäftsidee.
Ja, ich sehe das schon kommen.
Nein, aber habt ihr euch auch schon mal überlegt, mit anderen Organisationen und Projekten aus der Podcast-Szene zusammenarbeiten? Es gibt ja da unheimlich viele Initiativen an und für sich. Seht ihr das überhaupt nicht?
Doch, das sehen wir. Und grundsätzlich ist das ja das Problem in den ersten 2 Jahren, dass man am meisten mit sich selbst beschäftigt ist, mit den Problemen, die man lösen musste und nach wie vor auch muss. Technischer Art wie halt auch kommunikativer Art, das sind halt immer Geschichten, die sind wichtiger. Ich sag mal, man hat immer 3 Abteilungen. Eine To-Do-Liste, die ist kurzfristig, dann ist eine To-Do-Liste mittelfristig und dann die langfristige. Die langfristige kommt halt bei unserem Projekt so gut wie gar nicht an den Zug, weil ja, man muss sich um das kümmern, dann fehlt das und ganz ehrlich, wir verdienen ja alle nicht jetzt das Geld mit diesem Portal, dass wir jetzt alle anderen Jobs aufgegeben haben. Also das sieht man ja halt auch unter anderem bei mir. Ich mache nach wie vor, ich glaube 75% meiner Einkünfte verdiene ich woanders, aber nicht mit in dem EPA-Portal. Das sind halt Peanuts. Es steckt viel Herzblut drin, es steckt viel mehr Herzblut drin, als Geld rauskommt. Man ist bereit halt das immer noch zu tun und klar, langfristig gesehen muss man einfach mal so sagen, da muss noch vieles anderes passieren und da müssen wir halt uns auch ganz anders aufstellen. Aber da kommen wir immer zu dem Punkt Geld und zu dem Punkt Budget. Und das ist wirklich, das ist echt schwierig, gerade in der Krisenzeit. Deswegen waren wir so froh, dass Olympus da weitermacht.
Eine Frage, die Rico gestellt hat, wie ich die interpretiere, ist eben jetzt nur um ein Beispiel zu nehmen. Es gibt jetzt zum Beispiel die Podunion, die schon verschiedene Podcaster versucht zusammenbringen und die ja, ich sage jetzt mal, in der Partnerschaft, sagen wir, sich das ganze Jahr über kümmern kann, dass damit das Thema Podcasting aktuell ist. Und einmal im Jahr zur Podcast-Olympiade kommt der European Podcast Award in Partnerschaft mit beispielsweise der Podunion und da können ja beide Seiten gewinnen, oder?
Ja gut, dass du nochmal nachgefragt hast, weil das wäre genau der Punkt, der mir dann schon wieder nach einer langen Antwort, die ich dann immer gebe, entfallen ist. Wir sagen ja auch immer, und ich glaube, ich werde nach diesem Podcast dann nochmal versuchen, einen Blogartikel zu schreiben, um den Leuten nochmal ein bisschen aufzurütteln. So, wir sind hier keine sture Initiative, die keinen zulässt, sondern wir wollen unbedingt Leute haben, die uns aus allen Ländern Mails schickt, Angebote schickt, Kooperationsanfragen schickt. Das ist das, was wir wollen, weil wir ganz genau wissen, in diesem kleinen Team und diesem kleinen Umfang werden wir nichts reißen. Und Podcasting ist einfach, ich sag mal, zu special interest momentan, dass man halt sagen kann, ich bin der Einzige, der hier diese ganze Szene nach vorn bringen. Also ich meine, diese Arroganz darf man einfach nicht haben, weil grundsätzlich wollen wir halt, ich sag mal, das Medium sein und die Leute sollen einfach, wenn sie überzeugt sind von der Idee dahinter beim EPA, sollen sie uns gerne eine Mail schicken, beantworten wir gerne, wir skypen auch gerne, wir machen gerne Conference Calls darüber, wir treffen uns gerne mit den Leuten, wenn wir dann die Zeit haben. Machen wir jetzt den Aufruf auf Deutsch, machen wir dann später vielleicht noch auf Englisch und Spanisch und keine Ahnung, aber es ist uns echt wichtig, dass wir in Zukunft größer werden, und größer werden kann man nur, indem man Kooperationen angeht, weil wenn das Geld nicht da ist, musst du halt darauf zurückgreifen, dass Leute wie ihr halt von PodUnion, aber halt auch aus anderen Ländern und von anderen Communities halt sagen so, wir nehmen das Thema auch ernst, wir haben jetzt begriffen, was ihr wollt. Wir haben uns das jetzt lange genug angeschaut und wir möchten gerne mit euch reden. Und klar, wir haben auch einige Anfragen gehabt, aber es ist halt so am Ende des Tages so, ja, der eine vergisst dann den Termin, dass das Thema, dass auch viele Seiten ja mittlerweile auch wieder gegangen sind, ne, wo die Anfragen gekommen sind. Das ist immer das Traurige, und den Leuten muss bewusst sein und klar sein, dass das wirklich eine Heidenmenge Arbeit ist, die man halt dazu bewältigen hat. Und das ist bei euch auch der Fall. Und deswegen, ihr wisst ganz genau, wie es ist, ein Qualitätsportal wie PodUnion, das halt auch vom Layout-Design halt auch schon, sage ich mal, für die Szene State of the Art ist, muss ich einfach mal so sagen, wo andere Seiten halt nach wie vor immer noch einen Bedarf haben und wo nachzujustieren ist, muss man einfach sagen, dass Qualität kommt nicht über Nacht, und das ist es halt. Man muss immer stetig dranbleiben, und das ist das, was wir halt wollen. Kooperationspartner in irgendeiner Art und Weise, die genau willig sind, wie wir, dran zu bleiben und das Ding voranzutreiben. Es geht nicht darum, sich jeden Tag oder einmal wöchentlich immer irgendwie zu treffen oder zu kommunizieren, sondern immer zu sagen so, okay, wir setzen uns jetzt einmal im Monat hin. Ich meine, wir machen mit den Botschaften dann halt auch einmal im Monat immer einen Conference Call und checken die Lage. Wie ist sie in den jeweiligen Ländern? Was müssen wir besser machen? Was sind die Feedback aus den Ländern? Das wollen wir dann halt auch machen. Und deswegen ist das hier echt ein Aufruf. Jeder, der bereit ist und willig ist und halt auch selber mittlerweile sagt, ich habe genügend Struktur in meinem Laden, dass ich das jetzt auch quasi noch unterstützen kann, ist gerne gesehen. Also dann gerne Mails an michel.mertens@podcast-award.eu.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht nur Mails sein müssen, sondern dass es auch audiotief sein kann. Und dementsprechend stelle ich jetzt gleich mal hochoffiziell die Kooperationsanfrage an dich von der PodUnion aus. Ist das gut so?
Das ist gut.
Gut. Werden wir das später vertiefen.
Das freut mich vor allem für die Schweiz.
Aber die Schweiz, da gibt's Vernehmlassungsverfahren, da muss man Konsens finden, dann wird eine Kommission gebildet, dann wird das abgewogen und so weiter. Also...
Ja gut, also wir müssen auch dazu sagen, wir sind ja nicht nur Schweizer, also 2/3 der Mitglieder der PodUnion sind Deutsche. Also nicht, dass die Deutschen wieder finden, nee, die Schweizer.
Ja. Aber du weißt, im Rahmen der Minderheitsberücksichtigung muss unser Wort entsprechend in die Waagschale geworfen. Nein, ist gut. Also wie gesagt, ich freue mich, dass Rico da die Dinge auch so sieht wie ich. Was mir auch bewusst ist, ist, gerade wenn man so einen Sponsor im Rücken hat und das ankündigt, man macht das, dann kann man eben nicht wie bei einem Turnverein oder so sagen, ja, jetzt sagen wir die Grillparty am Samstagabend ab und essen die Würste selber, oder, sondern dann nimmt man auch eine gewisse Verantwortung, und da muss man auf verlässliche Partner zurückgreifen können. Das ist mir, kann ich gut nachvollziehen.
Natürlich. Also wir haben einen Vertrag mit Olympus und da ist alles halt geklärt, und deswegen haben wir ja auch einen Rechtsanwalt im Team. Das muss auch so sein. Nee, das ist ganz klar. Also einer muss halt auch wirklich die Fäden in den Händen halten und sagen so, okay Leute, wir können darüber reden, aber diesen Punkt können wir einfach so nicht machen, weil der einfach vertraglich nicht möglich ist. Ich kenne ja halt auch diese Strukturen von basisdemokratischem Radiomachens aus meiner Hannover-Zeit. Das funktioniert bis zu einem gewissen Teil, bis zu einem gewissen Grad ist das großartig. Aber ab einem gewissen Chef-Level ist das totale Scheiße, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, weil man muss halt jemanden haben, zu dem man halt Vertrauen hat. Ich vergleiche das jetzt mal als Dortmund-Fan mit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp outet sich quasi als Fußballtrainer. Nach außen ist er der ganz große Sympath. Ich glaube, der ist im Team und beim Training auch ein kleiner Diktator. Aber die haben mit dem Team eine ganz klare Vereinbarung, worum es geht. Was die Ziele sind, dass jeder für den anderen einsteht. Und darum geht es mir. Also die Leute müssen genau, ein Team kann nur funktionieren, wenn jeder für den anderen da einsteht, wenn er Vertrauen hat, absolutes Vertrauen, jeder die Abläufe des anderen kennt und weiß halt, okay, wie füge ich mein Zeilenrädchen da ein, weil vor allem bei einer Initiative ist es halt so, wir hocken ja nicht alle auf einem Platz und sehen uns in die Augen, sondern da muss man wirklich Vertrauen aufbauen. Das Vertrauen zu unseren Botschaftern kam jetzt auch nicht von heute auf morgen, als wir die engagiert haben, sondern wir haben auch ganz klar hingeguckt, was machen die, wie machen sie ihre Arbeit. Da muss man natürlich auch erstmal gucken, okay, ihr macht mir bitte jetzt hier monatliche Logfiles, was ihr so geschafft habt, und irgendwann hat sich natürlich das Vertrauen eingestellt, dass man sehen kann, okay, auf die ist Verlass, wenn ich den jetzt gerade anmaile, dann weiß ich, dass spätestens nach 5 Tagen das und das und das und das und das erledigt ist, und Vertrauen muss sich aufbauen, und das ist halt, glaube ich, auch vor allem bei einer Initiative wie dem EPA sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich erstens kennenlernen, die Chance haben, sich kennenzulernen, wenn man Kooperationspartner hat und Kooperationspartner ist, und dann später einfach sagen so, okay, jeder weiß, wie das Zahnrädchen funktioniert und jeder weiß, was er machen kann und was er nicht machen kann.
Habt ihr physische Treffen von den Ambassadoren?
Nee, leider nicht, leider nicht.
Also alles virtuell, da gibt's nicht eine Abschlussparty irgendwo.
Das würden wir auch gerne machen, aber da kommen wir wieder zum Punkt Budget.
Ich war ja Jurymitglied jetzt und ich kenne mich ja in der Podcast-Szene in der Schweiz und in Deutschland sehr gut aus und in Österreich einigermaßen. Und wenn ich da die Liste angeschaut habe, wer da dabei ist und wer da mitmacht, war ich eigentlich, gelinde gesagt, enttäuscht bis total entsetzt.
Das kann ich mir auch vorstellen.
An was denkst du, an was liegt das? Wieso machen da nicht einfach alle mit?
Auf Anhieb würde ich sagen, es gibt da 3 unterschiedliche Arten von Podcastern. Es gibt erstens die Podcaster, die grundsätzlich nicht mitmachen wollen, obwohl wir sie nominieren, weil wir ab und zu ja natürlich auch durch Rankings gehen oder durch Podcast-Portale und sagen, oh, an den Podcast-Namen erinnere ich mich jetzt nicht, da höre ich mich mal rein, auch das passt, dann nominieren wir den, und die Leute, die halt nominiert sind, die kriegen ja automatisch von dem System eine Mail, dass sie halt nominiert worden sind, und da gibt's auch, muss man ehrlich sagen, Rückläufer, die sagen, wir wollen nicht teilnehmen. Aus irgendwelchen Gründen, ob halt der EPA den nicht bekannt ist, ob das denen nicht wichtig genug ist oder sie mögen den EPA nicht. Das sind ja alles legitime Gründe. Diese Leute gibt. Es gibt natürlich halt aber auch die Leute, die grundsätzlich gar nicht von unseren kleinen Promotion und unseren kleinen Werbemöglichkeiten eingefangen wurden und überhaupt gar nicht wissen, dass es uns gibt, die sicherlich gerne teilgenommen hätten, aber wir sie nicht eingefangen haben. Weder auf die eine Art, dass wir halt vielleicht sie mal gefunden haben auf irgendeinem Podcast-Portal, oder auf die andere Art, dass wir halt bei Facebook einfach nicht so präsent sind, oder bei Twitter, dass die Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Und ich glaube, ja, die dritte Gruppe, die fällt mir gerade nicht ein. Also die dritte Gruppe wäre jetzt...
Was ich von einigen gehört habe, also sie haben immer erwartet, dass sie irgendwann einmal nominiert werden, aber dass sie sich vielleicht auch selbst anmelden können. Auf die Idee sind sie gar nicht gekommen.
Das ist wahrscheinlich, das liegt auch wieder an unserer Kommunikation. Das steht irgendwo auf der Seite mal, dass man halt sich selbst auch nominieren kann. Das ist legitim. Da drehen wir halt keinem irgendwie einen Schuh draus. Aber es ist leider so, dass wir das uns auf die Fahne schreiben müssen. Und da kommen wir natürlich auch wieder zum Thema Kooperationspartner, dass wir uns breit aufstellen in den Ländern, dass wir sagen so, dass wir immer irgendwie in einem Land mindestens eine Community haben, die gut in der Podcasting-Szene verwurzelt ist und die einfach ein bisschen die Werbemühlen anschmeißt und sagt, okay, der EPA geht jetzt los, Leute, jetzt könnt ihr euch nominieren oder euch nominieren lassen, aber sieht zu, dass ihr teilnehmt. Also wir können ja auch nicht alles abdecken. Man muss einfach sagen so, es gibt einen Botschafter pro Land. Und die haben halt auch andere Sachen noch zu tun, außer quasi nach Podcasts zu suchen und Podcasts durchzuhören. Sie müssen ja halt ja auch ein bisschen Promotion machen. Sie müssen halt Kontakt halten. Sie machen ab und zu ja auch Interviews und machen ihre eigenen Podcasts noch dazu. Also man darf nie darauf hoffen, dass wir wirklich perfide und ganz perfektionistisch durch das Internet gehen und sagen, jeden Podcast erwischen. Also gar nicht machbar. Und deswegen müssen wir halt zusehen, dass wir uns immer breiter aufstellen. Und das ist ja halt auch die Kooperationsgeschichte, die da mit reinspielt. Also klar, ist nicht möglich, aber wir würden das gerne.
Das Problem, was ich jetzt ganz einfach sehe, ich habe das jetzt mir jetzt ja ganz kritisch angehört und ich muss jetzt mal wieder den bösen Tobi spielen. Ich habe es jetzt richtig verstanden, man kann sich als Podcaster selbst anmelden und selbst quasi dort teilnehmen an der ganzen Aktion. Dann ist der zweite Gedanke, man mobilisiert seine Hörerschaft, wählt mich, votet für mich und man knallt sich da so ein schönes Badge auf seine Seite. Und da sehe ich quasi das Problem drin. Nicht an dem Badge etc. Man schwimmt ja in seiner eigenen Suppe. Man sagt ja sowieso schon der bekannten Hörerschaft, die sowieso schon den Podcast kennt oder die generell mit dem Thema Podcasting vertraut ist, votet für mich und stimmt für mich ab. Ist ja ganz okay. Aber was macht ihr dafür, dass das Thema Podcasting über die Grenzen dieser ganzen Suppe bekannt wird. Weil wir schwimmen ja in einer Suppe. Jeder, der eine, die Hörerschaft votet für den Podcast etc., aber ihr kommt ja auch nicht hinaus aus diesem ganzen Kladderadatsch der Podcaster und ihr nominiert zwar die Leute, die kriegen einen Podcaster-Award, aber das zentrale Problem, was wir doch alle haben, ist es doch aus diesem Special-Interest-Bereich, wie du immer so schön sagtest, herauszukommen und das Gefühl, was ich so habe, weil du das so oft auch erwähnt hast, dass du dich in diesem Special-Interest-Bereich ganz wohl fühlst und auch keine Ideen habt, oder Ideen vielleicht schon, aber auch keine Energie dafür habt, das ganze Thema aus dieser ganzen Suppe heraus zu pushen und in die breite Masse reinzubringen. Und das stört mich so ein bisschen, weil das kommt gar nicht daraus hervor, aus der ganzen Geschichte. Und das ist das, warum ich auch diesen Podcast Award zwar für die Szene, die sowieso schon besteht, interessant und gut finde, aber sonst ist es für mich persönlich ein Projekt ohne weiteren Nährwert, sage ich jetzt mal ganz krass.
Das ist provokant, ist auch eine Kritik, die kann man auch zulassen. Ich kann aber auf der anderen Seite auch sagen, so wieso stellst du dich als Podcaster hin, vertraust einem Portal, wo du die Menschen noch nicht mal richtig persönlich kennst, quasi an, die ganze Maschinerie alleine in Gang zu setzen und du möchtest nichts dafür tun. Also das ist die Geschichte, die wir halt auch den Podcaster nominieren. Wir sind nicht das ultimative Portal und wir maßen uns es auch nicht an, zu sagen so, wir sind State of the Art und alle werden uns jetzt nachlaufen, nur weil es den EPA gibt. Also das ist halt auch eine Erfahrungsgeschichte über die letzten 5 Jahre. Das wird auch nicht so sein. Man muss im Verbund agieren. Mhm. Und das haben wir auch gemerkt, dass wir das lernen müssen, dass wir das auch machen müssen. Und das ist aber auch auf der anderen Seite die Geschichte, dass wir den Leuten sagen, wenn ihr das im Verbund mit uns ändern wollt, dann kommt doch mit in die Initiative.
Also ihr habt wahrscheinlich das ähnliche Problem wie wir auch bei der Pod Union, dass immer wieder die Leute sagen, ja, das ist zu stur, das ist zu perfekt, das ist zu was weiß ich, irgendwas. Und dann kannst du immer wieder sagen, ja, wenn es dir nicht passt, komm doch her, ändere es. Genau die Leute, die motzen, die kommen nicht und ändern auch nichts.
Das Problem ist ja überall, wie du schon sagtest, bekannt. Wir kommen nicht aus dieser quasi Podcaster-Inzest-Veranstaltung hinaus. Wir kommen nicht in die breite kritische Masse, hätte ich bald gesagt. Wir bewegen uns immer nur in unserer kleinen Hörerschaft. Mein Podcast hat 15.000 Hörer, das ist lächerlich. Wir kommen nicht an Werte ran, die interessant sind für uns. Wir können keine großen Hörerschaften generieren und das ist das Problem, was wir haben. Da hilft auch eigentlich kein Podcast-Award. Man kann sich schmücken, man ist dann in der Szene bekannt und man hat, okay, man kann sich da so ein Ding hinknallen. Ich habe den Podcast-Award gewonnen, das sehen dann die Hörer, aber es sehen eben nur die Hörer und nicht die Gruppe, die wir haben wollen. Wir wollen ja neue Hörer generieren und das sehe ich da nicht.
Aber das ist doch die Huhn- und Ei-Frage wieder. Du schaffst doch nur eine gewisse Größe hinzubekommen, indem dass du eben mal intern überhaupt eine gewisse Konsens hinbringst und dass die Leute von einem Podcast eben auch den anderen hören und so weiter und so fort. Und so kannst du langsam wachsen. Also das ist eine stetige Step-by-Step-Arbeit. Bis du eben auch eine gewisse Größe hast, dass du auch wieder für Firmen, für Werbung etc. interessant bist, damit du eben größere Sachen machen kannst und dass zum Beispiel im Fall von Apple, dass man ein Riesen-Event daraus macht für die Gewinner, damit das nachher auch im Radio, im Fernsehen, was auch immer, irgendwo breit getragen wird, dass eben das Ganze auch irgendwo so auswächst. Aber anfangen, das musst du bei den einzelnen Podcastern und das funktioniert nur, wenn jeder mithilft.
Wir hatten ja zum Beispiel beim ersten EPA Award hatten wir sogar eine lokale Veranstaltung hier in Hamburg in meinem kleinen Laden und da hatten wir halt auch alle europäischen Gewinner eingeladen. Wir hatten auch Juroren zum Beispiel aus England eingeladen von der BBC. Da hatten wir auch das Geld dafür und da hätte man wirklich drauf aufbauen können, dass man irgendwann mal sagt, wir machen aus den Eventen ein Webradio und wir machen daraus einen Podcast. Aber leider kam dann die Krise. Und dann wurde halt das Budget in gewissen Teilen eingefroren. Und das ist halt schade, aber man muss halt damit leben. Und die andere Entwicklung ist halt genauso wie Rico, aber Tobi das auch richtig sagen. Und ich glaube, das haben alle auch das Gefühl, ist, wir würden gerne die Idee gemeinsam vorantreiben. Das Problem, was wir haben in den letzten Jahren, ist falsch kommuniziert, wer wir sind, was wir machen, was die Idee dahinter ist. Deswegen versuchen wir das gerade aufzuholen. Wir können das aber nicht alleine. Und die Leute dürfen sich nicht darauf versteifen, zu sagen, so, es gibt diesen EPA Award. Ihr habt doch das Geld in den Arsch geblasen. So ist es auch nicht, nur mal im Nebensatz zu sagen. Und ihr müsst jetzt verflucht nochmal dafür sorgen, dass wir alle jetzt nach vorne kommen und dass wir aus dem Special Interest quasi in den Mainstream kommen. Das ist aber nicht so und das wird auch nicht so funktionieren. Selbst wenn wir 1 Million Euro dafür haben, wird es nicht so funktionieren, weil meiner Meinung nach, und da packe ich jetzt mal die Karten auf den Tisch, dann müssen wir nämlich darüber reden, dass Podcasting an sich ein Problem hat mit seiner Vermarktung und halt auch mit seiner Darstellung, weil es muss vieles einfacher werden, damit der Mainstream überhaupt bereit ist, Podcasting zu akzeptieren. Es ist alles viel zu verschachtelt immer noch. Ich zum Beispiel bin kein iPhone-Nutzer, ich bin Android-Nutzer. Es gibt keine richtig geniale, überaus ausgereifte Android-App für Podcasting. Es sind alles so, ja, ich sag mal, sicherlich mit Herzblut bearbeitete Geschichten, aber es gibt nicht das State of the Art, wo der Nutzer, der mit Podcasting überhaupt keine Ahnung hat von Podcasting, der sich angesprochen fühlt. Es muss wirklich dieses Apple-Erlebnis sein. Ein Knopf und ich bin sofort da und höre es. Podcasting ist irgendwie immer noch so ein bisschen freaky, noch ein bisschen nerdy. Es ist genauso wie Webradio, dass es mittlerweile geschafft hat, aus diesem total abgefreakten Bereich rauszukommen, wo das alles noch so komplett komplex war. Wie zum Beispiel, oh, ich muss mir diesen Player jetzt runterladen, damit ich auf den Server kommen kann und dann muss ich die Datei da anklicken und diesen Streamlink. Das ist ja jetzt alles ein bisschen einfacher geworden, weil halt natürlich auch große Portale dazu gestoßen sind. Und das ist quasi die Tendenz, die Podcasting geben muss. Also zum Beispiel Stichwort Extended Podcast. Das Thema gab es ja bei Apple Jahre voraus. Da habe ich mich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mal ein bisschen extremer mit befasst. In diesen Extended Podcasts kann man, ich sag mal, wir machen ein Interview, ihr macht gerade einen Podcast und dann könnt ihr in diesem Extended Podcast richtige Kapitel setzen, wo ihr sagt, in diesem Kapitel geht's darum, in diesem Kapitel sprechen wir über ein EPA, in diesem Kapitel sprechen wir über ein Pod-Unit Feedback. Und zu diesen Kapiteln kannst du sogar auch noch Bildschnipsel reinjustieren, damit die Leute wie in einem Buch eine Übersicht haben, was erwartet mich. Und ich glaube, das ist die Geschichte, wo wir hin müssen. Das Problem dahinter ist, dass es bisher Apple auch, muss man auch mal sagen, die hatten ja auch die Möglichkeit, sie haben es auch verschnarcht, Podcasting breiter zu fahren und den Leuten es auch anzubieten, einfacher zu machen und auch einfacher zu abonnieren. Und alle anderen kriegen es nicht hin. Und die einzige Software, wo wir auch wieder halt beim Kreis landen, ist, dass Hindenburg Journalist auch die einzige Software ist, die nicht nur Podcasts rausspeichern und kopieren kann, sondern die bieten auch diese Funktion von Extended Podcasts an. Also es geht jetzt nicht um die Software, sondern es geht einfach um die Möglichkeit, alle Podcaster, ladet euch mal bitte diese Demo-Trial-Version für 30 Tage von Hindenburg an. Guckt euch mal durch, was diese Software für Podcaster leistet und diesen Extended Podcast, diese Möglichkeit, quasi seinen Podcast in Kapitel aufzuteilen, mit Bildern zu befüllen, sodass man einfach sagt, das Kapitel ist über PodUnion. Dann machst du halt dann, ein kleines Foto rein mit allen drei Köpfen oder vier Köpfen, die hauptsächlich für PodUnion arbeiten. Das hat doch schon wieder einen ganz anderen Charakter. Das hat schon viel mehr Bezug zu einem Produkt oder zu einem Podcast. Und das sind Geschichten, das können wir alleine nicht hieven. Das können wir nicht. Das muss, die Szene an sich muss erstens bereit sein, was zu wuppen. Zweitens muss die Szene national wie auch international sich zusammentun. Und das ist das, was auch uns die Botschafter mittlerweile in den letzten 12 oder 24 Monaten auch zugetragen haben. Wir müssen verflucht nochmal zusehen, dass wir irgendwie einen Verein gründen, einen europäischen Verein, der einfach gewisse Punkte deklariert und diese müssen erfüllt werden. Und wir müssen einfach sagen, okay, Podcasting muss sich jetzt entwickeln und wir müssen gewisse Sachen ausbauen. Und wir müssen zusehen, dass wir Programmierer reinkriegen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich packe jetzt viele Sachen auf, die eigentlich auf meiner langfristigen To-Do-Liste sind, die ich sowieso nicht schaffen werde, deswegen kann ich sie jetzt auch mal auf den Tisch packen, dass wir da alle mit ins Boot bekommen und sagen so, okay, wohin wollen wir hin? Wir wollen zu dem Erlebnis, dass Podcasting einfach zu abonnieren ist, dass jeder, der damit überhaupt eigentlich nichts zu tun hat, auf Knopfdruck nach Genres oder nach gewissen Content einfach in einer App suchen kann und aus dieser App am besten noch als Podcaster kannst du dann am besten vielleicht auch nochmal Aufnahmen machen. Wieso braucht man für unterschiedliche Apps? Diese App muss alles können. Die muss halt Podcaster bedienerfreundlich sein, die muss für die Hörer bedienerfreundlich sein, sie muss aber halt auch für den, der die Podcasts macht, genauso bedienerfreundlich sein. Und das ist die Zukunft. Alles andere, da müssen wir gar nicht drum reden. Wir können hier mal ein paar Pflastersteine nachjustieren und nachsetzen. Wir können hier mal ein paar Pflaster auf die Wunde machen, aber das wird meiner Meinung nach nichts bringen.
Ich gebe dir da grundsätzlich recht. Also es gibt ja einige Initiativen, die in diese Richtung gehen. Also zum Beispiel auf Phonik, die ja auch eben eine App haben, die in die richtige Richtung geht. Dann auch das ganze Podlove-Projekt mit den Kapitelmarken etc., dass es eben auch über Web die Kapitelmarken anzusehen sind. Und die Bilder werden früher oder später dort auch noch richtig kommen. Ja. Da wird dran gearbeitet. Aber das Hauptproblem, denke ich, nicht ist da drin, sondern das Problem ist, dass die einzelnen Initiativen nicht bereit sind, intensiver miteinander zusammenzuarbeiten und das besser zu koordinieren, dass eben ein Standard daraus entsteht. Weil nur wenn wir uns gemeinsam, also die gesamte Szene, sich eben auf gewisse Standards und gewisse Vorgaben einigen können und das auch dementsprechend einfach nachher umsetzen in den verschiedenen Applikationen etc., nur dann hat das Ganze auch irgendwie Zukunft.
Ja, ist auch so meine Meinung, um da auch nochmal reingrätschen zu dürfen. Ich meine, das Internet entwickelt sich auch fort. Es gibt jetzt diesen neuen Audio-Standard, der heißt Opus Codec. Der ist Internetstandard geworden seit September 2012. Das ist ein wahnsinnig großartiger Codec, der definitiv alles revolutionieren wird. Er wird nicht nur Webradio revolutionieren, er wird sicherlich auch Podcasting revolutionieren. Wir müssen die Entwicklung vorantreiben. Und das ist halt auch die technische Entwicklung beim Podcasting, finde ich, meines Erachtens ist stehen geblieben. Und um da halt auch ein bisschen ein paar Beispiele aus unseren Anfängen beim EPA quasi zu verraten, ist es halt so, dass wir halt unser Programmierer, der leider verstorben ist, vor, ich glaube, 1,5 Monaten, unser Hauptprogrammierer, der tierisch Arbeit hatte, überhaupt diese unterschiedlichen ASS-Feeds einzubinden. Dann gab es Feeds von iTunes, dann gab es Feeds von Fireburner oder wie sie heißen, dann gab es Feeds von denen, dann hat das nicht funktioniert. Wir müssen wirklich zusehen, dass Podcasting und auch vor allem die technische Seite von Podcasting sich als erstes erstmal weiterentwickelt, zu einem gewissen Standard heranreift, damit wir die anderen Geschichten halt auch lösen. Alles andere meiner Meinung nach, ja, wird nicht funktionieren.
Du hast jetzt sehr weit nach vorne geschaut. Eben ich durfte ja auch in der Jury dieses Jahr mitmachen. Mir ist da bewusst geworden, wie viele Podcasts vermutlich entweder nicht die Energie haben, um das umzusetzen, oder es gar nicht wissen, was eigentlich einen guten Podcast ausmacht. Gut ist immer ein relativer Begriff, aber eben dieser Community-Gedanke, die Hintergrundinfos und so weiter. Ich denke nur schon, was heute möglich ist, mit vertretbarem Aufwand umzusetzen, das ist teilweise nicht bekannt, aus meiner Sicht.
Ja.
Also bei vielen Podcasts finde ich nette Idee, cool, aber eben, wo ist die Homepage dazu, wo finde ich weiterführende Infos, wo kann ich den Autor kontaktieren und so weiter, dass das manchmal auch fehlt.
Definitiv, da hast du hundertprozentig recht. Eigentlich müsste man halt auch zusehen, dass man eine europäische Initiative gründet, die alle miteinander verwebt und wo man einfach sagen kann, okay, wir haben überall Leute aus den Podcasting-Kulturen vor Ort. Wir geben einmal im Jahr große Workshops. Wie macht man einen Podcast sexy? Wie macht man halt die Technik ein bisschen feiner? Wie justiert man da? Also das sind Sachen, die wirklich, die sind bei uns ja schon vor 2 Jahren angedacht gewesen. Nur das Ding ist halt, wie möchtest du das realisieren mit einem Budget, das ja wirklich sehr schmal bei uns gefahren ist? Du müsstest halt dann viele Leute einkaufen. Also das kann nur halt in einem großen Verbund funktionieren. Und also entweder kommen wir dahin oder Podcasting bleibt nach wie vor in dieser kleinen Gruppe, die sich dafür interessiert, aber die anderen werden es noch nicht mal als Randnotiz bemerken. Und das ist ja das Tragische. Wenn du selbst noch nicht mal was Interessantes als Randnotiz bemerkst, dann bemerkst du es ja gar nicht. Und das ist das Tragische an dieser ganzen Geschichte. Webradio hat es geschafft, aus dieser Abseitsstellung komplett rauszukommen, jedenfalls hier in Deutschland, dass dann plötzlich große Vermarkter dann halt in diese ganze Geschichte und in die Szene eintreten und dann halt auch mittlerweile Werbung läuft in den Streams. Klar, jeder sagt so am Anfang des Tages so, ach nee, mir geht es um Herzblut, es geht um Persönlichkeit, ich möchte einfach nur meine Fans haben, aber ganz ehrlich, jeder Podcaster, der schon eine gewisse Anzahl von Podcasts gemacht hat und der halt auch viele Hörer hat, der möchte irgendwann halt auch eine gewisse Belohnung dafür haben. Wir als Podcast-Portal können einmal im Jahr nur eine Belohnung geben, in Form von Statuen und von einem Diktiergerät und Aufnahmegerät. Mehr können wir erstmal nicht tun, aber die Leute wollen natürlich mehr. Das ist halt schwierig mit den Strukturen, die es momentan gibt. Und das sind ehrlich gesagt keine Strukturen. Podcasting muss sich weiterentwickeln, ansonsten ist es verloren. Also es klingt jetzt drastisch, dramatisch. Also es wird sicherlich immer irgendwie bleiben. Es ist genauso wie die Leute sagen, so die Schallplatte wird aussterben. Das haben sie vor 20 Jahren gesagt, als die CD plötzlich kam. Und die Schallplatte ist nach wie vor beliebt. Wahrscheinlich wird es in 10 Jahren so sein, dass die Schallplatte sogar mehr verkauft wird als die CD an sich. Aber wenn wir wollen, dass wir halt mehr Aufmerksamkeit generieren, grundsätzlich, allgemein, auf breiter Ebene, dann müssen auch die Leute einfach mal ihren Arsch hochkriegen, sage ich mal auf gut Deutsch, und sagen, okay, ich bin bereit, das zu tun, was in meiner Macht steht und mich zu verbinden mit anderen Leuten und zu verbünden. Und dass man da halt jedenfalls vielleicht für seine Stadt oder für seine Region oder vielleicht auch größer was bewirken kann. Also anders wird es ja auch nicht funktionieren. Betrachte es ja auch politisch gesehen. Ich möchte nicht jemand, dass da 4 Leute sagen, so wie, wo die Richtung lang geht, sondern eigentlich muss die Masse sagen, wo die Richtung lang geht.
Jetzt sind wir schon ziemlich stark in der Zukunft, also allgemein, wie das Podcasting sich weiterentwickeln wird. Wie siehst du die konkrete Zukunft der EPA? Gibt es da Visionen, Ideen?
Also wenn du auf Visionen mich ansprichst, klar, es gibt Visionen. Also das ist, wir möchten gerne dieses Portal weiter ausbauen. Wir möchten mehr Länder mit reinnehmen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch mehr Sponsoren. Man braucht ein größeres Budget. damit man halt auch dieses Portal dann irgendwann mal halt auch 24 Stunden am Tag und das ganze Jahr online hält und dass die Leute einfach nicht nur einen Award mitmachen für eine beschränkte Zeit, sondern halt die Leute einfach sagen, so, das ist mittlerweile ein Podcast-Portal, wo ich einfach großartige Sachen finde. Und der Unterschied zu anderen Podcast-Portalen wird dann halt sein, dass wir sagen, so, wir nehmen nicht alles. Wir haben halt eine Redaktion, die halt da ausfiltert. Das tut vielleicht den einen anderen weh. Das ist natürlich auch immer subjektiv, was ist gut und was ist schlecht. Aber auf der anderen Seite kann man das natürlich immer sagen, so, das ist ein Qualitätsportal. Das ist halt das Gegenteil zu YouTube. Und wenn ihr halt bei uns was findet, dann ist es interessant und ist auch gut aufbereitet. Und ich glaube, da sehe ich den EPA, das ist die Vision. Ob das in den nächsten 5 Jahren passiert, kann ich wirklich nicht garantieren, weil wir leben momentan von Jahr zu Jahr.
Also zusammengefasst, die Hauptmessage an und für sich an alle Leute, beteiligt euch an der EPA und zwar konkret mit Kooperationen und unterstützt das Ganze. Kann man das so kurz zusammenfassen?
Ja, wer wirklich von der Idee überzeugt ist, wie wir das machen wollen, dann soll man halt ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ansonsten, wer halt dann noch nicht so ganz überzeugt ist, der kann gerne mich anmelden oder halt bei Facebook uns schreiben. Das möchte ich ja auch klar darstellen. Wir sind nicht das ultimative Portal. Die Leute können auch abseits vom EPA halt was für die Podcast-Szene tun. Und das ist halt das Wichtige. Wir alleine werden es nicht schaffen, ganz ehrlich.
Lassen wir das mal so als Abschlusswort. Ich möchte jetzt zu den Highlights kommen der Podcast-Szene und wir fangen wie immer mit unseren Gästen an. Michael, ist dir so kürzlich irgendein Podcast oder irgendetwas Spezielles in der Podcast-Szene aufgefallen?
Aktuell nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich über Podcasts, weil ich auch zeitgebunden nicht so oft hören kann über Podcasts, die in letzter Zeit mich ein bisschen politisch aufklären, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich großer Fan von Detektor FM. Das ist ja auch so ein unabhängiges Webradio in Deutschland, die auch gewonnen haben bei uns. Aber damit habe ich jetzt nichts zu tun. Aber die waren vorher schon mir bekannt. Also ich freue mich halt über solche Podcasts momentan, weil ich sehr ein politischer Mensch bin. Und deswegen sammle ich momentan alles und sauge ich auch alles auf, was politisch so um uns herum passiert. Weil viele denken so, die Deutschen sind arrogant und stehen hinter Mutti Merkel. Und das ist ja nicht der Fall. Also mich persönlich interessiert wirklich, was in Griechenland passiert. Da gibt es ja natürlich auch englischsprachige Podcasts. Mich interessiert halt auch mittlerweile, was auf Zypern passiert, aber halt auch in Spanien diese ganzen Indignado-Bewegungen und Empörten-Bewegungen. Also ich bin momentan sehr politisch ausgelegt.
Okay, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, aber ja. Wie sieht es bei unserem zweiten Gast aus, Amadeo?
Ich habe 2 Dinge, die mich schon länger beschäftigen, die habe ich abonniert über iTunes eben. Ich habe mein festes Abo, stecke am Morgen jeweils meinen iPod ein und habe auf dem Weg zur Arbeit Zeit, um zu hören. 2 Podcasts möchte ich hier erwähnen. Das eine ist ein Konkurrenz-Podcast. Ich sehe das nicht als Konkurrenz. Das ist podcasher.com. Das ist ein Ehepaar, das in USA einen Geocaching-Podcast macht. Und ich höre den einerseits, um mein Englisch ein bisschen aufzufrischen und am Leben zu erhalten. Und dort staune ich, und das ist eine Frage, die für mich ungelöst ist, wie schafft man das, jede Woche 3/4 Stunden Podcast zu machen, wie die das machen. Also podcasher.com, ich schreibe es dann noch in die Shownotes. Und das andere, und jetzt dürft ihr mich nicht auslachen, ist ein Videopodcast, den ich abonniert habe. Das ist die Sendung mit der Maus. Ihr lacht, das sind einerseits Kindheitserinnerungen, was für mich dort immer das Vorbild ist, wie die das schaffen, mit einfachen Worten auch komplexe Dinge zu erklären. Und jetzt gerade wieder auf meinen Podcast bezogen, wie die das mal erzählt haben, wie ein GPS funktioniert, ein Autonavi, das finde ich bewundernswert. Ist ein kleiner Videopodcast. Ja, ich oute mich als Sendung mit der Maus-Fan.
Ich denke, wir haben eher vorher ein bisschen gelacht, weil wir wahrscheinlich alle diesen Podcast abonniert haben. Tobi, wie sieht es bei dir aus?
Du kennst mein Problem. Ich bin noch im Moment am Pendeln zwischen Hamburg und Göttingen und.
Aber dann hast du doch im Auto so viel Zeit, um Podcasts zu hören.
Ich höre aber doch nichts Neues. Ich höre doch meine üblichen Verdächtigen und da gab es keine übertroffenen Highlights im Moment. Kann ich also mit Highlights im Moment nicht dienen, muss ich sagen.
Mit Downlights? Darklights?
Oh, da gibt es viele, aber ich möchte jetzt keine. Ich möchte jetzt keine marktbegleitenden Podcasts hier dissen, sage ich jetzt mal.
Okay. Ich hatte auch ein ähnliches Problem. Also unsere Mitglieder haben es ja mitbekommen. Wir haben im Moment ein größeres Problem mit unseren Kontaktformularen. Die haben nämlich eine ganz spezielle Funktion im Moment. Die Leute, die etwas ausfüllen, drücken auf Senden und das sieht relativ gut aus. Der Haken dabei ist, es kommt bei uns nie an und auch nicht in der Datenbank. Das Verrückte dabei ist, wir können es nicht mal herausfinden, wie das ist. Ich habe es jetzt auf 3 verschiedenen Betriebssystemen und jeweils mit 3 Browsern ausprobiert, bei mir funktioniert. Aber nachdem, dass sich 5 Leute bei mir beschwert haben, habe ich beschlossen, okay, das Ding wird abgeschaltet. Und ihr seht jetzt bei uns überall so Boxen. Und ich versuche, ein neues System einzubauen, das wieder funktioniert. Und das ist ziemlich aufwendig, weil mir war eigentlich gar nicht bewusst, wie viele Formulare, das wir auf dieser Webseite haben. Ist gewaltig. Anyway, also hier noch einfach ein Aufruf an alle, die uns in den letzten 3-4 Wochen etwas geschickt haben und von uns noch nichts gehört haben. Bitte schickt das nochmal, weil wir haben es nicht mitbekommen. Aber ich habe euch trotzdem 2 Geheimtipps, die mir speziell aufgefallen sind und ich behaupte wahrscheinlich die wenigsten kennen. Einerseits einer meiner Lieblingspodcasts in der Schweiz. Er ist in Hochdeutsch, also von dem her könnte das auch für unsere deutschen Zuhörer interessant sein. Das ist nämlich die Hörkolumne von Benz Friedlin. Die Hörkolumne kam ursprünglich aus der Migros und irgendwie ist es noch irgendwie unklar, ob das noch von da unterstützt wird oder nicht. Und die Webseite von der Hörkolumne, also unterirdisch. Aber der Podcast ist sehr gut. Benz Friedli ist ein sehr bekannter Kolumnist in der Schweiz und er macht wöchentlich eine Hörkolumne und die ist wirklich sehr spannend und lustig anzuhören. Das einzige Problem ist, er geht da sehr gesellschaftskritisch um mit diesen Themen und mir bleibt immer wieder das Lachen im Halse stecken, weil einerseits lache ich über seine Geschichten, andererseits stelle ich plötzlich fest, oh, das mache ich ja auch so. Das ist so speziell. Wenn ihr auf die Webseite geht von der Hörkolumne, müsst ihr euch registrieren, dass ihr den Feed bekommt, was ziemlich bescheuert ist. In unseren Shownotes bekommt ihr ihn direkt. Denn den zweiten Tipp, den ich euch geben will, ist ein ganz neues Projekt, das ich aber extrem interessant finde. Das kommt von Thorsten Runte. Kennt ihr alle vom vom Fragezeichen-Podcast, wo es um die 3 Fragezeichen geht? Und er startet da gerade am 1. Mai einen neuen Podcast, den Fragezeichen Kids Pod. Dort wird er nicht am Mikrofon sein, sondern er produziert das und das wird von Kindern gemacht. Und ich finde, man kann doch nicht früh genug anfangen, unseren Nachwuchs zu fördern. Ich werde da auf jeden Fall reinhören und bin gespannt, wie das rüberkommt und was da gemacht wird. Die ganzen Links zu der Webseite und RSS-Feeds etc. findet ihr selbstverständlich uns in den Shownotes. Und wenn Rico sein Problem mit dem Kontaktformular hinter sich gebracht hat, dann findet ihr selbstverständlich den Fragenzeichen Kids-Pod auch bei der Pod-Union. Die klassische Schlussfrage. Haben wir noch Themen?
Ich glaube nicht. Also ich habe kein Thema mehr.
Ich muss zuerst verarbeiten, was ich heute Abend alles gehört und erfahren habe.
Gut, wunderbar. Dann verabschieden wir uns ganz speziell von unserem Gast, von Michael. Vielen Dank, dass du da warst. War sehr spannend und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und dass wir da eine Kooperation finden.
Vielen Dank, sehr gern. Viele Grüße.
Ich verabschiede mich auch von
Amadeo.
Amadeo. Wieso habe ich so Mühe mit deinem Namen? Weil der wurde mir über Jahre hinweg eingetrichtert als Paravan. Also ich lerne es, versprochen, ich lerne es. Amadeo. Okay, vielen Dank, dass du hier warst.
Gut, schönen Abend, ja.
Ich hoffe natürlich, dass du wieder mal dabei sein wirst.
Gerne, ja.
Und natürlich verabschiede ich mich auch von unserem Tobias.
Es war mir wie immer ein Fest.
Wunderbar, und dann verabschiede ich mich für alle bei unseren Hörern und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Magazin von Pod Union, die Podcast Community.